Happy birthday to the Vibin' with Vizzy podcast.
Willkommen bei Vibin' mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 95 von Vibin' mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy Guapo. Und ich freue mich, hier euch begrüßen zu dürfen zu dieser Jubiläumsfolge. Es sind nämlich zwei Jubiläen passiert. Zum einen das Jubiläum, aka der Geburtstag von meinem heutigen Gast, Flori. Erstmal schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich, es ist mir wie immer eine große Ehre und ich habe richtig Bock auf die Release.
Alles Gute nachträglich an der Stelle.
Ich danke dir, mein Freund.
Der Mann hatte letzte Woche Geburtstag und...
wir schweigen über das Alter und...
Prime Years. Wow. Voll im Saft.
Ja, das kann ich bestätigen.
Prime Years und deswegen an der Stelle, ich lasse wieder mal eine kleine Pause. Ihr könnt dann in der Pause alles Gute, Flori, sagen. 3, 2, 1. So, perfekt.
Ich danke euch vielmals. Ich bin begeistert.
Und ich mache gleich noch eine Pause, denn ihr könnt alles Gute Vibe mit Vizzy sagen, denn wir feiern das 5-jährige Jubiläum von eurem Lieblingspodcast. Wir sind alt geworden.
Stark.
Wir sind alt geworden, viele Releases später, viele interessante Diskussionen, tolle Gäste und vor allem, das muss ich echt sagen, Freundschaften später. Also das ist für mich eigentlich der größte Gewinn an dem Ganzen. Und an alle, die immer noch mit mir rocken, so, ihr seid real ones, danke. Wie gesagt, es ging hier nie darum, irgendwelche Quick Bucks zu machen, Filme zu fahren, so, sondern ich mache das aus der Liebe zur Sache.
Und so soll es sein.
Sonst wäre ich auch nicht 5 Jahre später immer noch hier und würde euch ins Ohr flüstern. Deswegen an alle, die mit mir seit 5 Jahren rocken, an alle, die neu dazugekommen sind, an alle, die den Podcast weiterempfohlen haben, die gelacht haben, die abgefuckt waren von irgendwelchen Takes. Vielen Dank von Herzen. Danke, Leute. Und es ist definitiv kein Ende in Sicht, das kann ich schon mal sagen. Wir rocken weiter und wir kämpfen weiter gegen Dulli-Kultur. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache.
Die letzte Bastion, die dagegen
die letzte ankämpft. Instanz Deutschlands. Wir haben sehr viele Leute verloren an Corporate Boardrooms und an irgendwelche, keine Ahnung, ekelhafte Corporations und Streamer-Dullis, die sich da zusammentun. Ja. Und viele, viele wichtige Stimmen sind verloren gegangen. Deswegen, wir halten die Flagge hoch. Wir halten die Vibe mit Vizzy, die Radpi, die Scharfschützenflagge hoch und wir greifen weiter an. So. Und wie gesagt, ich habe richtig Bock, dieses Jahr Content euch zu liefern. Coole Geschichten, coole Reviews, coole Diskussionen. Und deswegen geht's heute gleich weiter. Und passend zum Thema, das ist das erste Album, was wir besprechen werden. Und so schließt sich der Kreis. Es schließt sich nicht nur der Kreis für den Künstler mit seiner Trilogie, sondern es schließt sich auch ein Kreis bei Vibe mit Vizzy. Das allererste Album, was ich vor 5 Jahren reviewed habe, war After Hours von The Weeknd. Und das Album, was ich jetzt zum 5. Jubiläum reviewe, ist das Ende seiner Trilogie Hurry Up Tomorrow.
Also kann man das
besser nicht, kann man es nicht machen, besser kann man es nicht timen. Ich hatte das mit Abel auch abgesprochen. So und
ihr wart da im regen Austausch darüber, wann er jetzt droppen soll und wann du die Jubiläumsfolge machst.
Wie gesagt,
wir hatten uns ja
dann Backstage bei seinem Konzert in Frankfurt gesehen und dann habe ich ihn erstmal ein bisschen zur Seite genommen und gesagt, so, hör mal zu, Sonne. Ne? Also März 2025, du kennst deine Mission.
Du droppst das Ding davor, so, sonst kann ich die Folge nicht machen.
Genau, also, und er hat dann
mal mitarbeiten, mein
Freund. Er hat dann einfach nur alright gesagt und dann war das eigentlich, dann war das, weißt du, geklärt. Also Hurry Up Tomorrow.
Hurry Up Tomorrow, yes.
Das der lang erwartete Follow-up zu Dawn FM. War das nicht auch bei dir die 1 damals?
Dawn FM war meine 1 2022 und dafür stehe ich auch weiterhin mit meinem Namen. Eines der besten Pop-Alben, das ich hören durfte und ich genieße es auch immer noch, wenn ich es jetzt höre. Hab mein Dawn FM Hoodie extra zur Folge.
Stimmt, angezogen. Oh Gott, ich bin blind, ey.
Von daher ist das thematisch schon mal passend und ja, auf Hurry Up Tomorrow habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, weil es ist ja auch angeblich das letzte Album unter dem Namen The Weeknd.
Ja.
Heißt jetzt nicht, dass der gute Mann komplett aufhört mit der Musik, so, das habe ich noch nicht rausgehört, aber The Weeknd soll wohl Geschichte sein damit.
Baby,
Promophase zum Album ein bisschen zerstreut und ein bisschen, also da war Dawn FM als Ganzes dann doch nochmal viel kompakter.
Ja.
Wir haben ja Singles bekommen wie Timeless und Sao Paulo.
Sao Paulo mit dem Video, was... Boah, also das muss man mögen, sage ich mal so. Das ist schon sehr speziell gewesen. Aber das hat mir irgendwie ein bisschen auch den Song verhagelt, als es rauskam. Okay, so. Aber mittlerweile bin ich gut reingekommen. Also ich feiere das. Aber
ich habe damals, Timeless kam direkt zu meinem Geburtstag raus. Ich habe nochmal nachgeguckt, 27. September 24. Ich habe das aber damals gar nicht so krass wahrgenommen, weil ich irgendwie jetzt erst zum Release den damals einen Tweet verfasst hatte, dass Timeless eigentlich ein perfekter Song ist. Aber der hatte einfach seit Herbst die ganze Zeit so im Hintergrund gedudelt. Und ich fand ihn immer schon nice, aber ich habe mich nie so wirklich mal in Ruhe damit auseinandergesetzt und wirklich, wenn ich den, es ist wirklich ein perfekter Song für mich. Das ist unglaublich geil gemacht. Der Beat ist so abgespaced und es ist jetzt nicht irgendwie eine überraschende Meinung oder so, weil die Single so lange draußen ist, aber wie gesagt, irgendwie habe ich mich so richtig drauf eingelassen und die Hook ist so ein Ohrwurm, auch wenn es eigentlich so, so simpel ist und wie gesagt. Ever since I was a G, I've been like G. Oh no, you should let it go, she wanna be. Diese verträumte Galaxy Beat, das ist genau mein Ding. Genius. Und
eines der absoluten Highlights.
Cardi hat auch abgeliefert.
Cardi hat sowas von abgeliefert. Da will ich aber gleich nochmal einhaken. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir Cardis Album besprechen.
Das stimmt.
Aber bei Timeless gibt's ja, so wie bei zwei anderen Songs auf Music, so Gerüchte, dass er angeblich AI im Einsatz war bei Cardis Part. So, das ist noch nicht 100% bestätigt. Das sind immer noch Gerüchte, so wie ich das lese. Aber da muss ich selbst als riesen Cardi-Stan sagen, das sehe ich kritisch. Also
okay, das wusste ich nicht, dass es auch bei
Timeless, Timeless die, also es die, ist nicht, wie gesagt, es ist nicht zu 100% bewiesen alles, aber angeblich... Aber
wo soll das sein?
Angeblich Cardis Part. Es gibt diese Theorie, dass er einen Rapper in seinem Camp hat, Lawson heißt der, glaube ich, der dann Sachen für ihn einsingt, einrappt und dann halt mit AI Cardis Stimme drüber gelegt
wird. Ach du
Scheiße. Das ist das Gerücht. Also okay, ich möchte das jetzt nicht bestätigen, dass das eine Sache ist, die auf jeden Fall bulletproof sicher ist, aber das gibt dem Ganzen einen ganz leicht faden Beigeschmack. Mhm. Ich liebe den Song auch und der ist wirklich absolut perfekt, so wie er ist, aber wenn da wirklich AI im Einsatz war, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich finde das auch bei Kanye, abseits davon, was der sonst so macht, aber sehr bedenklich, dass er so einen riesigen Einsatz von AI auf seinen letzten Projekten hatte. Und
schau, du bist bereit für die Bully-Review später?
Ich bin bereit für die Bully-Review, wenn ich es dann irgendwann mal höre. Aber Kanye ist eine andere Geschichte.
Ja, das artet dann aus, wenn wir das machen wir jetzt nicht auf,
diskutieren. Nein. Aber ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Das angeblich bei Timeless ist es halt wohl auch der Fall. Hat's mir ein bisschen.
Okay, aber Bro, das ist schon so eine Sache, die ich schon länger beobachte. So, ich genieße ja auch viel Musik auch von Upcoming Artists oder sagen wir mal Leute, die jetzt, mein Gott, also Cardi ist kein Upcoming Artist mehr, aber einfach selbst Leute von der neuen Generation oder jüngere Leute, die jetzt vielleicht nicht schon 10, 15 Jahre im Biss sind, so, aber die Faulheit von diesen Künstlern und die Dreistigkeit zum Teil ist halt geisteskrank. Und das ist auch irgendwie so Internet-Era-Ding, was durchgegangen ist.
Das also ist auch schade.
Weil wir auch einfach alles durchgehen lassen als Fans oder als Hörer. So, das
irgendwie ist schon. Und ich nehme mich da auch nicht raus, weil ich den Song weiterhöre. Oh, das ist natürlich nicht bestätigt, aber trotzdem, trotz dessen, dass ich weiß, dass es sein könnte, hat es mir den Song jetzt nicht komplett versaut oder so. So ist das auch bei den zwei anderen Songs auf dem Cardi-Album, aber ich finde es sehr bedenklich. So, also ich bin einfach dafür, dass Künstler wirklich Musik ohne irgendwie, also na gut, technische Hilfsmittel, Autotune jetzt mal ausgeklammert und so weiter, das gibt's schon immer. Aber so, wenn man dann nicht mehr selber das Ganze einsingt oder einrappt und dann nur seine Stimme drüber legt, dann ist irgendwie ein Punkt erreicht, wo ich sage, hey, das ist wirklich so faul, wie du schon sagst. Das kann ich nicht verstehen. Das
wäre eigentlich so ein Move, den ich von einem Deutschrapper erwarten würde. Ja. Weißt, so Bushido, der keinen Bock mehr hat, aber nochmal ein Album macht und dann einfach alles über KI, dann das kann ich mir vorstellen.
Durchaus,
so. Einfach mit den reinen Metallaktien die KI bezahlen. So.
Aber ja, genug dazu. Der Song trotzdem wirklich ein sehr, sehr geiler Song und auf dem Album auch eines der Highlights.
Safe. Safe. Aber ich muss ehrlich sagen, mit Timeless und Sao Paulo, die auch soundmäßig sehr weit auseinander gehen, wusste ich gar nicht, worauf ich mich einlassen soll. Weil hingeht, vor allem dachte ich mir, okay, er schlägt jetzt eine komplett andere Kerbe ein, weil die letzten beiden Alben, ne, ich meine, gut, After Hours hatte noch mehr Mix, aber Dawn of M ist ja fast durchgehend.
Straight Concept Album,
80s Synth-Pop. Genau, 80s, richtig. Ne? Und ich dachte mir, okay, jetzt schlägt er komplett andere Richtung ein. Mich nervt auch, dass er jetzt hier für das finale Cover diese andere Perspektive genommen hat, weißt du, von der Seite.
Ja, das
davor, weil es gibt auch noch das andere Ding, wo es fand
frontal,
ich viel, das war viel cooler. Ja. Das kotzt mich an. Mach's doch bitte einheitlich.
Ich war dann auch überrascht, als ich das dann aufgemacht habe. Und dann
vielleicht
war
bin ich zu deutsch, aber mach's doch einheitlich, weißt du, mit dem
von, aber mir gefällt dieses Neue auch gar nicht. So. Also,
nee, das sieht so wie so ein Fancover aus.
Ich finde das Dawn FM Cover auch nicht so krass, muss ich dazu sagen. Ist interessant so,
aber ich verstehe schon, es war anfangs sehr, sehr komisch, einfach mit diesem alten Mann.
Also ich habe mich absolut dran gewöhnt. Stört mich auch null, aber ich fand bei den Covers so, da hatte er schon bessere in der
Vergangenheit. Safe, also ich war gut. Gibt es nicht die Funktion, dass du es umändern kannst oder so? Oder
ja, muss
ich
da gehst bei iTunes rein, okay, fügst ein neues Bild ein, zack, hast du nicht mehr sein schreiendes
das triggert Gesicht. Du hast anfangs schon gesagt, dass es vielleicht das letzte Album von ihm ist, oder das letzte Album von seiner so Künstlerpersönlichkeit. Ja. Und es ist ja auch eigentlich das Thema des gesamten Albums. Ich finde, es ist bislang sein persönlichstes, dunkelstes und ambitioniertes Album überhaupt.
Da
ich sag ich nicht mit. Bestes, aber
ambitioniertestes
und persönlichstes zum Teil auch.
Kann man
so sagen. Weil ich finde, dass auch im Vergleich zu Dawn of M er noch mal mehr über seine eigenen Abgründe erzählt. Weißt du, was ich meine?
Also
bei Dawn of M hättest du noch mehr sagen können, das ist eine universelle Erfahrung, und hier spricht er schon über so Sachen.
Ja, Hurry Up Tomorrow hat definitiv einen viel größeren persönlichen Touch.
Ganz genau. Und ich finde, mit dem Album inszeniert er halt den Abschied von so seiner ikonischen Popstar-Persona, also the Character, der er ist.
Er bringt sich ja quasi wirklich
um
auf den Songs.
Ja, also
das ist ja wirklich lyrisch auch Thema
auf
dem ganzen Ding, die Assassination seines Characters. So. Sehr interessantes Konzept, vor allem fürs letzte Album, so, ja.
Ich meine, er ist noch nicht der erste Künstler, der sowas macht. Prince hat das gemacht,
alle möglichen
Popkünstler haben das gemacht. Mein Gott, UFO hat sich selbst begraben, weißt du, das ist ja auch so ein Ding, so. Aber er hat ja richtig gesagt, der Künstler, den er auf Trilogy war, diese Persona, The Character, das ist ja wie ein Konstrukt aus Exzess, aus Schmerz, aus Glamour, aus Rausch und allem Möglichen. Und die Promo hat das ja schon ein bisschen angekündigt. Da waren ja so Plakatwände, wo drauf stand, The End is Near. Düstere, so komische Interviews, die er gegeben hat. Jetzt wird es auch noch einen Film geben, der dazu rauskommt im Mai. Da gab es auch einen Trailer dazu mit Jenna Ortega.
Oh, okay.
Vielleicht war es einfach nur eine Ausrede, um mit Jenna Ortega rumzumachen, so, weißt du, aber
gut, auch verständlich.
Das haben früher sehr viele Regisseure gemacht.
Also. Ich hoffe, das wird dann filmisch etwas interessanter als sein letztes Projekt, das er da so auf die
Massen hast du geguckt,
hat. Idol, ich habe die Idol mit dem guten Busy Boom im Urlaub inhaliert.
Oh, das ist eine sehr erotische Serie für zwei
Jahre. Ja, schon. Wir saßen da gemütlich im Garten und haben uns das gegeben und sind dann doch schon sehr oft in Lachanfälle verfallen.
Gab es nicht so eine Line, wo irgendwas mit so Your Pussy's So Wet?
Ja, oder so also so, Ted Ross, wie sein Charakter in der Serie heißt, ist schon sehr speziell.
Das
und
ist irre.
Ich fucking stretch that tiny little pussy. Bruh. Also ich bin absolut kein Filmexperte, da kannst du mehr zu sagen, aber seine schauspielerischen
Fähigkeiten. Ich habe nur eine Folge geguckt oder so, also ich habe es nicht durchgezogen.
Okay.
Das war mir zu blöd.
Aber das war todes cringe, um das mal ganz einfach zu sagen.
Ich wollte mir irgendwie die The Weeknd-Illusion nicht kaputt machen lassen.
Ja, also ein bisschen hat's gekratzt, muss ich sagen, aber an seiner Musik, so, ich höre das jetzt nicht anders, nur weil ich weiß.
Gut, aber ich habe gestern erst Ausschnitt gesehen von irgendeiner Serie oder irgendeinem Film, wo Charlie XCX mitspielt.
Boom Clap in a fucking college. Are you joking?
Ach stimmt, das hast du gepostet. Ja,
ach,
das
war auch ein bisschen.
Ach, die sollte vielleicht auch bei der Musik bleiben.
Ich will die Sache auch nicht, ich will einfach nur so einen Mini 5 Sekunden Ausschnitt, auch nicht die komplette Performance judgen, aber das war schon
das war schon gruselig. Tat ein bisschen
das,
weh.
Das war schon schlimm. So.
Ja, also sie macht fantastische Musik, aber das ist wie bei The Weeknd, das Schauspielern vielleicht dann doch lieber lassen, wenn man jetzt nicht so die Begabung hat, was ja auch absolut in Ordnung ist, weil es ein genialer Musiker.
Ich habe mich auch vor dem Album gefragt, okay, welchen Sound wird er verfolgen? Weil du hast ja irgendwie so ein bisschen, After Hours war so ein bisschen der, war wie so ein so ein Übergangsalbum von dem alten Weekend Sound in diese mehr Synth-Pop-Sache.
Da hatte er ja so ein paar Synth-Pop-Songs drauf, aber die haben sich gemischt noch mit dem alten Sound.
Genau, und da war ein bisschen mehr, weißt du, auch der Titelsong war ja gar nicht so Pop-Dance-Poppig, sondern hatte ja auch viel mehr so diese, auch My Dear Melancholy-Vibes drauf. Und
7 Minuten lang
genau.
Auch ein genialer Song, aber
unfassbar gut. Und dann hat er so ein bisschen diese Verwandlung komplett durchgezogen bei Dawn FM. So, das war ja dann wirklich schon sehr einheitlich. Da hat er
straight durchgezogen.
Und ich habe mich gefragt, wie kannst du jetzt eigentlich so, wie geht's weiter? So, wird er den Sound weiterführen oder wird er das komplett ändern? Und die zwei Singles haben ja dafür gesprochen, dass es ja nochmal was anderes wird.
Ja, da wusste man noch nicht, wo es überhaupt hingeht, weil es ja wirklich zwei gegensätzliche Songs waren. Aber
es ist sehr episch und sehr vielschichtig, finde ich. Ja, es ist wirklich vielschichtig. Also du hast immer noch so diese, also beziehungsweise du hast immer so Rückgriffe auf düstere Klangräume wie bei Trilogy, die ja wieder so hochholt. Mhm. Sogar noch mehr, finde ich, zum Teil als bei After Hours.
Ja.
Immer noch Disco-Synth-Pop.
Zum Glück, sage ich dazu, weil die Songs, die in diese Richtung gehen auf dem Album, gehören zu meinen Favoriten.
Ja, und dann eben noch ganz neue Sachen, wie diese brasilianische Funk-Geschichte bei Sao Paulo, das kam ja auch mit rein. Und auch so mehr auch Electronic-Sachen, ne, wo er dann auch Justice drauf hat oder
Giorgio Moroder direkt,
oder so. Genau. Also das ist noch mehr viel ich mehr gewesen davon. Ich habe mir
auch mal die Producer angeschaut und das geht ja auch wirklich durch. Also du hast Mike Dean, der überall so ein bisschen seinen Touch mit reingebracht hat. Gefällt mir auch sehr, weil der Mann ist sowieso ein Genius und wenn der bei einem Album mitarbeitet, dann wird's soundmäßig auch sehr, sehr opulent.
Jetzt auch mal abgesehen von jetzt wirklich den Beats an sich oder den Instrumentals, es klingt schon Crispy des Todes. Ja. Also wirklich, ich glaube, ich kenne keinen Künstler, da sehe ich auch keinen Drake dort auf der Stelle an diesem Punkt, der so unfassbar teuer klingende, sauber klingende Produktion hat wie
The Weeknd. Ich finde so Travis teilweise noch, aber bei The Weeknd ist es wirklich einzigartig. Also da hast du bei jedem Album einfach einen unfassbar luxuriösen Sound.
Fällt mir kein anderer Künstler ein, der auf diesem Level ist.
So super clean.
Also. Ja. Ja, und 10 Tricks Point Never, bin ich sehr froh, dass der wiedergekommen ist. Bin großer Fan von Atzen und
großartig, dass er da auch mit am Start war, definitiv.
Der hat ja auch tolle schon Filmmusik gemacht, die sehr, sehr
gut ist. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also sehr Soundtrack-reif teilweise das Album. Ja,
absolut.
Kann ich mir gut vorstellen.
Noch deutlich filmischer als die zwei Alben davor,
finde
ich. So. Ja. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt auf jeden Fall ein richtiges Konzept, was verfolgt wird. Ich hatte es ja auch erwähnt mit dem kleinen Callback an Vibe mit Visi und der Kreis schließt sich. Es ist halt wirklich ein Album, wo es um Tod geht, wo es auch um Wiedergeburt geht. Ja. So, also dass sich ja wieder diese Kreise schließen. Es gibt doch den, wann war das? Am Ende der Song, wo es dann hineingeht dieser im letzten Song, ich greife das
jetzt mal vor. Du meinst das Outro, wo es dann in High for This am Ende so
genau, High for This übergeht.
Überragend, also, weißt du, überragend. So den Kreis geschlossen zu seiner Diskografie. Der Kreis
geschlossen, so er sagt ja dann auch, I hope my confession is enough. Also der hat
ich glaube, das ist sogar der Titeltrack, der letzte Hurry Up Tomorrow.
Genau, genau. Und es ist halt lustig, dass es dann und auch eigentlich, was ist lustig, eigentlich ein Gänsehaut-Moment, dass dieser Track dann direkt in High for This übergeht, der Opener von seiner allerersten EP.
Da geht das Fanherz auf jeden Fall auf.
Genau, aber bevor er zu diesem Punkt kommt, hat er halt natürlich auch sehr viel sehr viel Inhalt noch reingesteckt in diese ganzen Powerballaden. Also eigentlich geht's schon im ersten Song los, dass er von einem Suizidversuch spricht in der Badewanne so mit Soundeffekten von Wasser und Pillen und er sagt wirklich, es ist die Ende des Künstlers, das Ende des Künstlers, es ist wirklich die Zerstörung von mir, ist Teil von der Kunst, die ich mache. Und in diesem Album hast du immer wieder so Anspielungen an Kreisläufe, an Zerstörung, an
das ist echt ein wiederkehrendes
auch an Angst, Theme, dass du irgendwie wieder von vorne beginnen musst, dass alles wieder an den Anfang geht, so, also dass du immer wieder so an Point Zero wieder starten musst. Und das ist cool, wie er das immer wieder eingeflochten hat in das Album. Und was auch, was ich super interessant fand, er hatte ja vor 3 Jahren ein Konzert in L.A., wo seine Stimme ausgefallen ist.
Ja, das hat er ja als und Skit mit
genau, seinem Anfang. Ja, aber das kommt immer wieder auf dem Album. Nicht nur in dem Skit, nicht nur in diesem I Can't Fucking Sing, sondern er nutzt das immer wieder. In fast jedem zweiten Song ist irgendeine kleine Referenz da dran, dass er nicht mehr atmen kann, dass er keine Stimme hat und so. Also es wirklich kommt immer wieder und das ist krass. Das ist, also
ja,
so,
das passt ja auch zu diesem ganzen Konzept vom Ende seines Künstler-Daseins.
Ja, es muss aber auch für ihn vielleicht so ein traumatisches
Erlebnis gewesen sein. Und ja, sehr einschneidend. Wenn man das so oft wieder aufgreift, dann
mitten im Song hatte seine Stimme verloren, musste Konzert abbrechen und wie gesagt, da gibt es einen Skit, der heißt I Can't Fucking Sing.
Was gibt's Schlimmeres für einen Musiker? So.
Ja, und eben diese Selbstverzweifel und dann auch damit der Kontrollverlust, Kontrolle über die Stimme, aber das auch als Metapher über Kontrolle über sein Leben, durch die ganzen Drogen und Exzesse und alles. Und finde interessant, wie er das dann einfach so, wie das so auch so ein Kernpunkt ist in dem ganzen Album, so dass vielleicht auch du kannst dich auch anders beziehen, nicht nur, weil du keine Stimme mehr hast, sondern du hast auch nichts mehr zu sagen. Also deswegen, also du bist am Ende angekommen. Du kannst nicht mehr singen, einfach du kannst es nicht deswegen so. Es geht nicht mehr weiter.
Der
so,
logische weißt du? Schritt, dann genau. Wirklich das Album auch als Abschluss zu betiteln. Und ja, lyrisch auf jeden Fall deutlich persönlicher und auch etwas greifbarer als das, was er uns sonst so geliefert hat. Sehr interessant als Punkt das zu nehmen fürs letzte Album, aber passt auch einfach.
Ja, er sagt ja noch immer wieder so, er betont doch immer wieder sein Alter so, dass er sagt, ich bin 34 und dann spricht er über Sucht, über Herzrasen, über alternde Knochen, so nach dem Motto, er hat wirklich alles von sich gegeben in den letzten Jahren und auch sagt er ja, da gibt's auch eine Zeile, wo er sagt, I should have been sober, but I can't afford to be boring. Und weißt du,
also das auch sagt immer auch wieder, schon vieles.
Genau, und I just want to die when I'm at my fucking peak. Also, ne, es ist wirklich der Höhepunkt seines Schaffens.
Wenn man sich seine Zahlen anschaut jetzt zuletzt, dann ist es auch peakmäßig
auf jeden Fall. Auch diese Callbacks an I Can't Feel My Face Anymore. Mhm. Weißt du, was Future hat das ja hier auf dem Album gebracht, aber natürlich zitiert dieses, das Zitieren von dem Klassiker auch wieder halt vielleicht auch den Rückfall in die Drogen. Ne, das ist ja immer wieder ein Thema bei ihm. Aber es sind halt auch einfach, wenn man wirklich mal konkret spricht, sind es auch einfach ein paar Highlights, die das Album ausmachen. Für mich vielleicht der beste Song auf dem gesamten Album, Open Hearts. It's never easy.
Da finde ich, gehört auch der Song davor dazu, Baptized in Fear, weil der Übergang grandios ist. So von dieser Schmachtballade, sag ich jetzt mal so, Baptized in Fear, was so ein bisschen eher an Trilogy erinnert, zu dieser Synth-Wave-Hymne, die danach reinballert, wo du dann auf jeden Fall wieder tanzen willst, nachdem du geheult hast, gehst dann doch wieder auf den Dancefloor. Solche Übergänge und solche verschiedenen Vibes zusammenzupacken und gleich hintereinander mit so einem Übergang, das können wirklich nur wenige Künstler. So, und das macht er absolut genial. Genauso einen Moment hatte ich auch am Ende bei 2 Songs nochmal, Niagara Falls.
Ja, na gut, das ist mein anderer absoluter Favorit, ja.
Cause in your head, in my baby, you're reliving what we've been through.
Take Me Back in L.A. übergeht, was mein Lieblingssong vom Album ist.
Take me back to L.A. Where the sun will kiss on my face. Now the sunshine tracks my skin. I stay.
Weil der hätte auch 1:1 auf Dawn FM so sein können, wie er ist. Das ist auch ein genialer Übergang und das sind die beiden oder alle 4 Songs, die beiden Übergänge sind meine absoluten Highlights auf dem Album.
Ich glaube, das ist auch der Stretch von dem Album, der für mich am besten ist, dann dort bei, ich meine,
Was soll man anfangen jetzt? Nee,
oder? Nee, ich meine, dieser eigentlich fast Middle-End-Stretch ist für mich unglaublich. Mit, eigentlich geht schon los mit Given Up On Me, I Can't Wait To Get There, Timeless, Niagara Falls, Take Me Back To LA und Big Sleep ist für mich unfassbar krass.
Sehr geiler
also,
Run.
Also das ist ein unfassbarer Run, aber auch am Anfang, ich finde Cry For Me ist Cry übertrieben, me ist übertrieben nice. I can't feel it. Girl, pick up your phone, I can't believe it. Slowly leaving, I can see myself and I'm not breathing, I'm not breathing, slowly bleeding, I wish that I told. Ich find, das hat ja fast schon so einen aggressiven Beat, aber dann so dieser weiche Ohrwurm-Sound, den er da hat in der Hook, ist geisteskrank.
Viele so düstere, härtere in Anführungszeichen Beats und dann sein Gesang darauf ist halt wieder so ein geiler Kontrast, was einfach Spaß macht.
Given Up On Me, finde ich, das hat wirklich hier so die absoluten Trilogy-Vibes, die sich dann aber auch so, also erst geht's los mit so einer richtigen düsteren Atmosphäre, dann hast du dann so, dann wird das so richtig Starboy-mäßig episch und dann hast du einen Cut und dann hast du so ein jazziges Outro und das ist ja so eine der Song ist ja so die totale Abrechnung mit seiner Drogensucht.
Ja.
So, und
auch einer meiner Favoriten.
Der ist fantastisch und natürlich bei I Can't Wait To Get There, dass der Song danach, das sind für mich so die realest lines auf dem Album, ich liebe das. Cause the media hate it when they can never control us and my enemies hate it cause I own my soul, I know. And they think I don't, I know. Then they try to fucking kill me, spreading misinformation, trying to pay me a villain, guess I did it to myself, man, it's been this life been pain. Weil du denkst das gar nicht bei dem Beat, weil das ja so wie so eine R&B-Ballade ist mit diesem 50er-Jahre so Chor. I can't wait to get there.
Und sehr eingängig.
Ja, wo er auch so ein bisschen so Frust auch von der Seele singt und dann auch mit Schüssen gegen Drake, ne? Weil er dann auch immer wieder sagt, so, ja, I own my soul. Also, ne, während du dann in irgendwelchen Vertragsdeals mit UMG und dem Satan bist, weißt du,
die sind on-off. Da kommen immer wieder so kleine Sneak-Disses.
Ja, auch wenn ich es schade finde, weil ich mir denke, so der 2020er Weekend mit Drake wäre einfach eine interessante Combo gewesen, weißt du, so wenn die zum Beispiel.
Fast zu jedem Zeitpunkt ihrer Karrieren habe ich mich gefragt, warum, Männer, vertragt euch doch mal und macht dann vielleicht doch mal wieder Musik zusammen.
Naja, weil schade. Weißt du, weil ich meine, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Reach, aber Gott, das ist peinlich, dass ich den Songtitel verloren habe. Drake hat ja bewiesen, dass er auch so 80s-Sachen machen kann mit
Meinst du auf dem letzten?
Nein.
Ich überlege gerade. Ich bin aber auch gerade raus, muss ich ehrlich
sagen. Bei Nothing Was The Same, the single.
Hold On, We're Going Home.
Ja,
na klar.
Ist ja eigentlich,
stimmt, ist schon wieder
ist ein ja eigentlich her. Wie so eine Vorversion von dem, was Weeknd später machen würde.
Wenn du es jetzt sagst und mich mit den Song auch nochmal anhöre, aber ich auch ins Gedächtnis rufe, dann bist du gar nicht so verkehrt mit deiner Annahme. Ja.
Und ich glaube, der Mix wäre einfach interessant, auch wenn Drake natürlich jetzt nochmal ein anderer Künstler ist, aber es wäre interessant zu hören, was die beiden vielleicht eben mehr in einem, mehr auf so einem Weeknd-artigen Track machen würden. Würde auch besser passen als Cardi Weeknd. Bei Rather Lie, klar, aber darüber reden wir später noch so.
Aber klar, so, das kann ich absolut bestätigen.
Weißt du?
Kleiner Kritikpunkt, den ich noch habe an dem Album, ein paar Songs sind mir ein bisschen zu lang. So, also es gibt einige Songs, die
das Album,
5 Minuten oder noch länger sind. Das Album insgesamt ist auch sehr lang.
Das Album
ist okay. Sich
ist zu lang.
Es ist trotzdem etwas zu lang, so 3-4 Songs kann man bestimmt cutten, aber die künstlerische Vision, so wenn er die so hatte, dann ist das vollkommen in Ordnung und das Album ist trotzdem wirklich ein sehr, sehr gutes Album geworden. Ist halt nicht das perfekte Album, weil es einfach ein bisschen zu bloated ist teilweise.
Ich kann tatsächlich, und das ist für mich der größte Negativpunkt, ich kann das nicht an einem Stück komplett durchhören.
Ich habe
lange mit dem Album ein bisschen zu kämpfen gehabt, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich finde, es ist schwierig, auch vom Sequencing her, ich finde das nicht schlecht, aber es ist für mich schwierig, irgendwie so einen roten Faden zu finden bei dem Album so ein bisschen. Ja, das ist für mich, dafür sind so ein bisschen die Sachen sehr zerstreut und es ist für mich ein bisschen ein Labyrinth. Andererseits führt das dazu, dass ich öfter irgendwie neue Sachen entdecke.
Das auch.
Ich habe ganz am Anfang Big Sleep gar nicht so krass gefeiert. Jetzt ist es auch einer meiner Favorites.
Ich bin da auch noch nicht so auf der Wave, aber ich verstehe, warum man
Weil weil ich meine, Giorgio Moroder ist eine absolute Legende, der auch der für so viele unglaubliche Soundtracks auch verantwortlich ist. Und gerade am Ende, dieser letzte Part von Big Sleep ist unglaublich mit diesen Synth-Staccatos. Mhm. Der erinnert nämlich absolut an das an den Soundtrack von Scarface, den auch Giorgio Moroder gemacht hat.
Ja, und gut,
okay. Das ist so,
das
ist so hoch erhoben, greifend, so filmisch, so das große Kino, wortwörtlich, dass das unfassbar viel Spaß macht. Und diese Entdeckung habe ich immer wieder. Aber ich sag dir ehrlich, es ist nicht immer einfach zu sagen, oh, ich höre jetzt am Stück das Weekend-Album durch. Um dafür ist es ein bisschen anstrengend.
Absolut, manchmal. Um das mit dem roten Faden nochmal aufzugreifen. Das Album geht ja auch relativ energetisch los, sage ich jetzt mal. Du hast da schon ein paar mehr schnellere Songs, Banger, wenn ich es jetzt mal so stumpf sagen darf. Und die zweite Hälfte nimmt das Tempo schon sehr raus, was nicht heißt, dass die zweite Hälfte schlechter ist, weil da auch absolute Highlight-Songs drauf sind. Aber das ist schon, der Stimmungsabfall ist schon deutlich bemerkbar in dem Album. Und es ist halt bei mir auch so gewesen, beim First Listen, das war, muss ich dazu sagen, auch frühs auf dem Weg zur Arbeit, da ist man jetzt vielleicht nicht immer in der besten Stimmung, aber da war ich leicht underwhelmed, so, weil es mir ein bisschen
too much war.
Und ich irgendwie nicht sofort meine Cherries rauspicken konnte. Aber es ist auch cool.
So ging's mir genauso. Genauso ging's mir auch.
Das Album gewachsen ist. So,
ja, das stimmt.
Mit dem mehrfachen Hören und immer, wie du schon sagst, man entdeckt dann doch wieder einen Song, der, wo man am Anfang sagte, ist er das wirklich? Ah, okay, doch, ein richtiger Grower. Also das Album scheint ein klassischer Grower zu sein. Wer weiß, wie wir in 1, 2, 3 Jahren darüber reden.
Ja, also. Es ist ein richtiger Film. Es ist ein Riesenfilm. Das wollte er ja schon immer machen. Man sagt After Hours, da hat er auch immer, es sind ja auch immer wieder Referenzen an Filme dran. Der ist ja auch, der liebt sowieso Filme. Der hat alle möglichen Sachen. Bei After Hours war es Fear and Loathing in Las Vegas, Blue Velvet und alle möglichen Sachen, die da drinnen waren. Das zieht sich schon länger durch seine Musik. Aber hier hat er zum ersten Mal diesen einen großen Film geschaffen, finde ich. Mhm. Weil Dawn FM sind, Gott, ich weiß nicht, wie viele das waren, 18 Songs?
Ich glaube sogar noch weniger, 16 oder so, irgendwas in der Richtung.
Sagen wir mal 18. Ja, guck mal nach, das würde mich jetzt interessieren.
Ja, warte. Ich habe sofort, Dawn FM hat 16 Songs,
ja. Okay.
Und davon ist ja der,
ah, der Mann weiß
Bescheid. Der 1, 2,
16, also du hast eigentlich gefühlt 16 Hits, die einen großen Film, ein großes Album, ein stimmiges Ganzes ergeben. Und hier ist es anders. Hier ist es das, die Gesamtheit von diesen übergehenden, ineinander fließenden Songs, die dir irgendwie die dir mehrere Gefühle vermittelt, weißt du?
Finde ich aber auch trotzdem cool, dass er jetzt nicht Dawn FM 2 gebaut
hat. Das stimmt.
Hat.
Absolut. Absolut.
In dieser Trilogy, in dieser zweiten Trilogy von After Hours, Dawn FM und Hurry Up Tomorrow klingt wirklich jedes Album oder steht jedes Album für sich.
Das so, stimmt,
du hast da wirklich klare Grenzen, auch wenn du Sounds natürlich auf jedem Album, wird zum Beispiel dieser 80-Sound aufgegriffen, aber in verschiedener Ausprägung. Und da hat er auf jeden Fall Unterschiede geschaffen. Und ja, also mit dem letzten Ding, weiß nicht, ob...
Ja, The Abyss mit Lana am Ende ist sehr nice.
Ja,
und auch Red Terror finde ich überkrass.
Fand ich auch geil. Auf
jeden. Aber da hätte das Album zum Beispiel für mich enden
können. Genau, die letzten zwei Songs sehe ich ganz genau nicht. Die sind zu lang und die sind...
Das ist nicht
so... Das Outro ist mir fast ein bisschen zu schmachtend irgendwie. Das ist mir ein bisschen zu viel. Das gehört nicht zu seinen besten Outros, sagen wir mal so. Aber du hast ja trotzdem keinen Song, wo du sagst, oh, das ist absoluter Trash, so, das ist richtiger Schrott, da hat er sich gar nichts überlegt. Das ist ja nicht der Geschmack, so, andere feiern das vielleicht wieder, aber der Mann kann keinen wirklich, wirklich schlechten Song machen, habe ich das Gefühl.
Ja, Aber wie gesagt, er sagt am Ende, ich hoffe, dass meine Aussage, meine Zeugenaussage genug ist. Ich habe mein Herz ausgeschüttet und ja, egal wie viel Reue er zeigt, egal wie viel Versprechen zur Besserung er gemacht hat, die Spirale beginnt von vorn. Mhm. So. Und es ist ja ein Riesenalbum, was wirklich noch, glaube ich, Zeit brauchen wird, um sich zu entwickeln. Ich bin gespannt, wie ich am Ende des Jahres dazu stehe. Es ist aber schon auf jeden Fall ein Anwärter. So,
ja,
so
na klar, das gehört.
So Album of the Year. Definitiv.
Das habe ich auch schon vor dem Drop gedacht, dass es auf jeden Fall in der Diskussion eine Rolle spielen wird. Und das hat natürlich auch, wurde auch bestätigt, nachdem er es gedroppt hat. Aber es ist nicht dieser absolute Riesen-Mega-Hype, den ich nach Dawn FM schon nach den ein, zwei ersten Mal hören hatte.
Das stimmt. Und Dawn FM hatte ja unfassbar, wie soll ich sagen, lange Beine in dem Sinn, dass es ja wirklich 2 Jahre lang, ne, gefühlt bis jetzt. Wobei, wann, 22 kam Dawn FM,
oder? Januar 22, also 3 Jahre sogar.
Muss man überlegen, wie lange sich das gehalten hat eigentlich. Also,
Einige Songs gingen erst auch später richtig
ab. Genau, ja, ich war erst im Sommer 23 bei dem Konzert und selbst da war das ja noch gefühlt frisch, so im Kopf, diese ganzen Banger, die er geschaffen hat. Ja,
aber das sind doch einfach Alben, die sich lange halten. Deswegen muss in The Weeknd auch nicht jedes Jahr ein neues Album droppen, das einfach 2-3 Jahre auch dann mal vorhält.
Wer auch nicht jedes Jahr ein Album droppen muss, wobei laut Flori jedes Jahr ein Album droppen sollte, ist der liebe Herr Carti, Playboy Carti, hat es geschafft, nach
unzähligen Verschiebungen
und 5 Jahren Wartezeit.
5 Jahren Wartezeit, oder 4,5 sind es, glaube ich, war ja Dezember 20, als Holla the Red rauskam, aber die erste Ankündigung zu I Am Music oder Music, wie es jetzt final heißt, kam 2022, also da hat er auch wirklich schon in einem XXL-Interview gesagt, ja, ich arbeite an einem neuen Album, es wird wahrscheinlich Music heißen, so, viel Spaß damit. Es hat sich dann doch sehr, sehr lange gezogen, bis das Ding dann final das Licht der Welt erblickt hat. Er hat jetzt nie offiziell gepostet, ja, an diesem Datum wird mein Album erscheinen, aber immer wieder gab es klare Hinweise, aha, an diesem Freitag wird er wahrscheinlich droppen und es ging wirklich wochenlang so, dass
das die ganze schon Fanbase... Meme, so, hast du echt geglaubt, dass er droppen würde?
Carti droppt, ja. So. Also der hat sich wirklich ewig Zeit gelassen und ich war auch langsam ungeduldig, aber ich war nicht auf der Seite von wegen, er hat uns wieder belogen, er hat nicht gedroppt, weil er hat nie, Jungs und Mädels, er hat nie offiziell gesagt, ja, ich droppe jetzt an diesem Freitag. So, also, da müssen wir mal entspannt bleiben.
Es gibt ja einen Grund, warum du heute hier bist. Du bist ja sozusagen, du bist ja der größte Carti-Fan, den ich kenne.
Der Süd auf jeden Fall und wahrscheinlich auch im Osten gesamt.
Wahrscheinlich, ja doch, das bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe damals, und ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, ob ich überhaupt ein Wort zu Holla the Red verloren habe, weil das kam ja wirklich kurz vor Silvester
raus.
War das nicht 27. Dezember oder so? Oder
28? Weihnachten.
Es war
25 genau oder 26.
Ach so, stimmt.
Ich bin mir nicht mehr genau so sicher. Ich glaube, es war der 25.
Ja, ich glaube, wir haben das auch nicht damals in den ersten Jahresrückblick aufgenommen. Ich weiß, dass du meintest, das ist ein todesgeiles Album, aber...
Mit Nivito hatten wir kurz drüber geredet.
Ja, aber wie gesagt, ich hab das damals nicht wirklich reviewed oder besprochen.
Ja, es war einfach zu kurzfristig so.
Ja.
Für das Jahr.
Warum,
das war auch nicht auf meiner Liste, weil es halt 5 Tage vor Schluss kam, sagen wir mal so.
Warum, was reizt dich so sehr an dem Künstler Playboy Carti? Kannst du das mal erklären? Weil ich lange Zeit zu kämpfen hatte mit ihm. Ich habe jetzt eine andere Meinung zu ihm, aber lange Zeit, also gerade so 2018, so zu Deile-Zeiten, bin ich nicht zu über, also habe ich einfach keinen Anschluss gefunden.
Ja, 2018 kam auch viel andere Musik.
So ja, da nee, aber
das weißt du, ein bisschen da zur war, Seite geschoben.
Das war mein Scorpion-Summer, deswegen.
Ja, siehst du, Scorpion, Astroworld war bei mir, hat auch ein bisschen Deile-Zeit in diesem Jahr überstrahlt.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, so, das muss ich wirklich sagen, vielleicht ist das jetzt meine Unk-Confession, ich habe es auch nicht verstanden.
Okay.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe bestimmte Sachen nicht gefühlt. Ich bin auch immer noch nicht Fan von den von so diesen Nintendo Beats von Pierre Bohr und so, die damals ja noch.
Da kannst du ja froh sein auf dem neuen Album.
Nee,
das erste Album von Carti ohne einen einzigen Pierre Bohr Beat.
Yes, aber ich fand ja auch sogar bei Holla the Red war das ja nicht mehr so.
Da hat er 2 Beats, glaube ich, gehabt.
Ja, aber ich meine, nur rein vom Stil her,
war das
ja
sowieso nicht ganz mehr.
Das war ja wirklich nochmal eine
Aber ja,
aber warum
reizt mich an dem Künstler? Ich muss anfangen mit 2016 war es, glaube ich, als ich erstmal auf Soundcloud Broke Boy gehört habe. Das war eine Single damals von Cardi, die viraler ging. Er hatte, glaube ich, davor auch schon ein, zwei andere Songs. Aber ich bin relativ am Anfang noch eingestiegen, als er wirklich noch on the low war. Mhm. Da fand ich das schon sehr spannend, was der da auf den Beats veranstaltet hat. Erstmal komplett ungewohnt, weil er ist einfach kein klassischer Rapper. Ist er heute noch nicht. Manche Verses lassen das vielleicht vermuten, aber nein, ist er nicht. Er ist ein Musiker, wenn das jetzt auch so platt ausgedrückt ist. Aber der ist ein Künstler, der sich immer wieder gefühlt neu erfindet. Also er hat angefangen mit seinem Self-Titled-Projekt 2017.
Das war das erste Mal, dass ich von ihm gehört habe, natürlich durch
Magnolia. Magnolia war ja. Dann auch bei mir, also ich habe ihn vorher schon gefeiert, aber das war so, okay, der Song ist unfassbar fire, so, das ist mein Künstler, den habe ich Bock, den weiter zu verfolgen.
Zu dem Zeitpunkt.
Ja, also, ich warst du nicht der Einzige.
Ich habe verstanden, warum der catchy war, auf jeden Fall, aber das war irgendwie...
In New York, Millie.
Genau, ich habe absolut verstanden, der Song ist catchy, aber ich habe es irgendwie, irgendwas hat mich nicht, hat mich gestört oder nicht gecatcht, so der Beat war auch irgendwie, weißt du, so aber es war was Eigenes.
Das habe ich auch sagen. Schon.
Das war absolutes Eigenes.
Das ist halt auch so, dass, warum ich ihn so krass feiere. So, Die Lit kam 2018, also ein Jahr später schon, aber klang für mich schon wieder komplett anders als Self-Titled. Dann 2020, Hola the Red. Da mit diesem Album hat er ja gefühlt wirklich ein neues Genre erschaffen. So Rage in der Form, wie es den heute gibt, geht auf dieses Album zurück, meiner Meinung nach. Sicher gab es im Untergrund, sagt jetzt irgendjemand, da gab es noch den und den Artist, der hat das schon gemacht. Na, er hat massentauglich auf jeden Fall gemacht und meiner Meinung nach einfach damit das Genre mitkreiert und sowas zu schaffen in der heutigen Zeit, wow, also da habe ich ganz, ganz viel Respekt vor, ob man es mag oder nicht, das ist eine andere Sache. Für mich hat das Album an Tag 1 gezündet, wo es ja schon Krieg im Internet gab und sich die Leute mit Dreck geworfen haben. Das war
irre, was da
abging. Unfassbare, also Cardi Release Days sind sowieso absolut verrückt. Es gibt nur Leute, die es absolut tot feiern, und so wie ich, oder Leute, die es wirklich zugrunde haten, bis an alle Grundfesten wirklich alles daran kritisieren, was zu kritisieren gibt. Der ist komplett polarisierend, der Typ. Als Persönlichkeit muss ich sagen, ja, er gibt nicht viel Preis. Ja. Er gibt nicht viel Preis, weil er nicht so präsent ist in den sozialen Medien. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert
mit der Promophase. Auch nicht so präsent bei seiner Familie.
Nicht so präsent bei seiner Familie. Was da an Gerüchten umgeht, muss ich sagen, ist auch sehr hart. Und das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich trotzdem ein Stan von seiner Musik bin, aber als Person ist er etwas merkwürdig, würde ich es mal liberal ausdrücken. Aber nein, seine Musik fasziniert mich wirklich unfassbar. So, man muss bei ihm ganz, ganz hart, bevor man anfängt, Cardi zu hören, erstmal den lyrischen Aspekt komplett zur Seite schieben. So. Mhm. Es ist wirklich, so platt das jetzt auch ausgedrückt ist, aber reine Feel-Good-Vibe-Musik. So, man geht...
Oder eben nicht nur Feel-Good, sondern einfach so richtig so...
Oder einfach auf die Fresse. Genau, auf die Fresse so.
Und, ja.
Musik für Konzerte, die live gespielt werden muss. Das hat sich vor allen Dingen bei Hola the Red gezeigt, weil das Album hat ja mit der Zeit immer mehr Anerkennung genossen. Und gilt fast schon als einer der Meilensteine der jüngeren Zeit, so der 2020er. Und das ist, der Live-Aspekt hat dem ganzen Album nochmal so einen riesigen Push gegeben, was die Leute gesehen haben, was er da abgerissen hat, obwohl er nur gefühlt ins Mic schreit, Adlibs von sich gibt und die Bässe einfach distorted komplett dröhnen. Aber das ist einfach eine Faszination, die irgendwie schwer zu erklären ist, wenn ich es jetzt versuche. Das ist einfach eine Sache, mit der muss man was anfangen können. So, wenn man das nicht tut, dann kann man da auch reinwachsen so und Sachen können growen. Aber wenn man einmal in seinem Vibe gefangen ist, kommt man davon irgendwie nicht mehr los. Also so geht's mir zumindest so. Und ich bin auf alles gespannt, was der Mann released. So. Und ich brauche nicht unbedingt jedes Jahr ein Projekt von ihm. Deswegen fand ich es auch okay, wenn er sich die Zeit nimmt. Ich finde es sogar cool, wenn das Artists machen, vor allen Dingen in dieser Schiene. Da gibt's halt Artists, die scheißen dir gefühlt jedes Jahr 2-3 Projekte raus, lieblos, und ja, du hackst es halt ab und es klingt alles gleich.
Man kann das wirklich runterbrechen, diese 5 Jahre Wartezeit und das, was in den Jahren abging und wie sehr er die Kultur geshaped hat, ohne Sachen zu droppen, ist schon einer der größeren Power-Moves der jüngeren Rap-Geschichte, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und ich würde auch einhaken, und das ist halt, aber so ist halt Musik, so ist Lebenserfahrung, so ändern sich Geschmäcker. Ich habe auch immer noch keinen wirklichen Bezug zu ihm als Person und ich finde den auch manchmal sehr nervig, finde auch manchmal seine Songs absolut nervig, aber auch für mich war Whole Lotta Red damals eher mehr Gimmick als musikalisches Statement, aber ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, es ist, also eigentlich kann ich mich sogar festlegen, weil mir nichts anderes einfällt. Es ist das einflussreichste Album der letzten 5 Jahre.
Fact. Wake up, it's the first of the month. I brush my teeth and count up. I let my bitch roll my blood.
I'm about to dirty like a. Einflussreichste Album der 2020er.
Also man muss sich nur
so,
die.
Und ich sehe da auch nicht wirklich einen Konkurrenten.
Man muss sich nur die Szene anhören, so. Junge Rapper, die jetzt hochkommen, welchen Sound machen die? Das geht immer so ein bisschen in die Richtung. Ich will nicht sagen, dass das jetzt 1:1 irgendwie kopiert wird oder so, weil da gibt's Artists, so Yeet hat zum Beispiel auch eine eigene Lane für sich gefunden. Ja. Aber der Sound geht auch so ein bisschen darauf zurück und auch von anderen aspiring young Artists, sein Opium-Label, ja, natürlich.
Klar, das war ja so eine Riesensache, die haben ja alle...
Die haben alle eine Karriere auf Whole Lotta Red aufgebaut.
Im Schatten gefühlt. Von seinem Erfolg so. Haben die ja, sind ja alle durch die Decke
in gegangen. In der UK... Egal,
ob Destroy Lonely oder
Destroy Lonely, Ken Carson, Homicide Gang. In der UK-Scene gibt es ja tatsächlich auch mittlerweile so ein paar Artists, die diesen Rage-Film fahren. Will ich nicht sagen, dass Cardi da auch die Benchmark war, aber ich denke schon, dass er da durchaus auch seinen Einfluss gehabt hat. Also ja, wie du schon sagst, Whole Lotta Red ist das einflussreichste Album der 2020er, wenn man es runterbrechen möchte.
Und es ist unfassbar gut gealtert, muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt, ich habe zum Teil sehr großen Spaß. Also Sachen, wie gesagt, Teen
X ist echt geil. Schön zu hören.
Nee, wirklich, das hätte ich aber auch selbst nicht gedacht. Aber das habe ich auch dir zu verdanken, weil ich kann mich erinnern, es war, glaube ich, entweder Sommer 22 oder 23. Da waren wir bei Beezy im Garten. Mhm. Und das war ein Sommertag.
Ja, na klar.
Und da hast du wirklich den gesamten Nachmittag hast du Playboy Cardi abgespielt.
Ich habe euch therapiert.
Ja, aber das war cool, weil ich habe dann, es ist ja interessant zu sehen, was andere Leute an einem Künstler feiern oder warum der die anhebt oder warum die mitgehen. Und ich habe da mehr als je zuvor, denke ich, den Reiz von bestimmten Sachen an ihm verstanden. Also ja, danke auch cool. Dafür.
Sehr
ich würde mich halt
Bro.
Jetzt nicht als wirklich großen Fan bezeichnen in dem Sinne, aber ich konnte die Musik viel mehr schätzen und auch einschätzen. Genau das, was du sagst mit diesem, ne, wie funktioniert die? Nach welchen Mustern funktioniert die? Welche Leute hören die und was will diese Musik bewirken? Ne, und dann, wie gesagt, so Sachen wie Teen X, Slayer, ist ein unfassbar geiler Song, ich liebe Slayer. Everywhere I go, I get papers. Everywhere I go, I get papers.
I'm a rockstar, I could join Slayer. Da auch, erwähnst du schon absolute Favoriten von dem
auch
Album von mir.
Auch der Beat reinknallt bei Stop Breathing ist unfassbar, finde ich todesgeil. Ist,
ja.
New Neon finde ich mega und gut, Sky ist auch ein richtiger Kult-Classic geworden.
Der Mann hat
geworden.
Geschmack.
Sky
der
ist wirklich ein
zählt hier meine Favoriten aber sowas von auf.
Sky ist ein Kult-Classic geworden und On The Time ist auch wirklich
Push Up!
Ja, ist wirklich ist wirklich nice und Das ist sehr, sehr, sehr gut gealtert, das Album. Und all diese Nachzügler, die Sachen, die kamen auch, mein Gott, wir haben jetzt auch öfter schon über Yeet gesprochen, auch bei mit Visi, den ich sehr mag als Künstler, wäre ja auch einfach nicht möglich ohne dieses Album.
Genau.
In dem Sinne. Da bist du mehr informiert als ich. Mögen die beiden sich? Haben die was miteinander zu tun? Warum haben die keinen Song zusammen?
Also angeblich hat Cardi mal verlauten lassen vor ein paar Jahren, dass seine Leaks wohl besser wären als alles, was Yeet jemals released hat. Das habe ich nur mal so irgendwo gelesen. Ich habe es nicht offiziell von Cardi gehört.
Dieser Rumänen-Hate.
Aber ich fände es eigentlich geil, wenn die beiden was zusammen auf die Beine stellen. Aber guck mal, das Ding ist, Cardi nimmt ja nicht mal Artists von seinem eigenen Label auf sein
Album. Wollte ich gerade sagen.
So, das Album hat 30 Songs und mit der Deluxe sind es 34 und es gibt nicht ein einziges Feature von Ken Carson, Destroy Lonely oder Homicide Gang. er ist selber, es gibt ja schon zahlreiche Projekte von den gerade genannten, die in den letzten Jahren erschienen sind und er hat auch nicht ein einziges Feature auf einem dieser Alben. Also
aber er ist schon kein einfacher Lil
Uzi Mensch, hat mehr Features mit seinen Jungs als er. Ob man jetzt sowieso als Labelchef bezeichnen kann, das ist eine andere Sache, glaube ich nicht, aber ja, also er puttet seine Homies jetzt nicht unbedingt an, wenn man das jetzt mal
das,
so sagen.
Das stimmt, ja, ist aber auch irgendwie lustig.
Ich find, also
zeigt
ich,
vielleicht, was er von den Leuten hält.
Ich feiere die mit Abstrichen so ein paar Songs, aber ich vermisse die jetzt auch nicht auf dem Album, um ehrlich
null
zu sein.
Ich finde die alle zum Teil ass.
Es sind halt irgendwie teilweise schlechtere Kopien von Cardi.
Aber ja, jetzt zurück zu I Am Music, finde ich auch, warum hat er den Titel geändert? Kotzt mich an schon wieder?
Vor allen Dingen auf dem Cover steht ja immer noch I Am Music und das Album trotzdem
heißt. Gutes Stichwort. Ich sag dir ehrlich, ich bin froh, dass er das als Cover genommen hat, weil er das jetzt wirklich oft geteasert hat und es ist schon iconic für mich geworden irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich hab sehr viel Freude an diesen, an dieser, an der Font und an diesem
grafischen Ding. Ja, das gibt einfach gute Vibes.
Das muss man ihm lassen. Er ist sehr stilsicher. Also er hat auch was die Cover angeht, die sind alle, alle sind iconic
das mittlerweile. Das Dylit-Cover ist sowas ist, von
iconic. Ja, aber auch das Roller Red Ding, wir hatten darüber geredet, das hat er genommen von so einem alten Magazin aus den 70ern oder so, Skate-Magazin, 80er-Jahre oder so. Und es ist wirklich, also was das anbelangt an dieser Selbstinszenierung, da ist er schon das unfassbar stark.
Kriegt
unfassbar
er hin, gut. Ja.
Aber ja, er hat 5 Jahre Wartezeit mit 30 Tracks belohnt, 77 Minuten Spielzeit. Ich dachte mir, 30 Tracks, du bist irre, du geisteskrank.
Ich dachte mir auch so, für alle Nicht-Cardi-Fans ist das erstmal so ein Schock. Also ja, ich sag ja auch bei Artists eigentlich, ich mag keine langen Alben. So über 20 Songs finde ich schon grenzwertig. Und der packt mir so 30 Songs hin und ich sag, ja, haben will.
Ja,
was ich noch kurz zum Cover sagen wollte, er hatte ja so ein paar andere Cover vorher auch
angeteasert,
zum Beispiel eins, was so Referenz an die Dedication-Reihe von Lil Wayne genommen hat, fand ich auch sehr cool. Und der Titel ja sowieso auch I Am Music, Lil Wayne hatte mal eine Tour, die I Am Music Tour 2008, glaube ich, zu Carter Free war das ungefähr. Wo ist das Weezy-Feature, Cardi? Wo ist das Weezy-Feature?
Ja, vor allem, wenn er dann schon
er hat einen Song,
wenn er dann schon
like einen
Weezy-Song hat, dann.
Ich verstehe es nicht ganz. Das fände ich irgendwie, hätte ich sehr geil gefunden. Vor allen Dingen Lil Wayne auch auf dem auf 2093 von Yeet hat er auch einen geilen Verse auf einem Song und auf solchen Beats. Er kann sowieso auf allen Beats rappen, er ist der Goat. So. Also hätte ich schon geil gefunden. Aber gut, sei es wie es ist. Die Features.
Ja, wer weiß? Vielleicht hätte, wenn Weezy den Super Bowl gespielt hätte, wäre er dreimal auf dem Album drauf. Aber naja.
Ja, können wir ja kurz sagen, so die Features auf dem Album sind ja schon...
Ist schon sehr viele Features drauf.
Sind schon einige drauf und sind vor allen Dingen Artists auch mehrfach vertreten. Und
Travis ist 4-mal drauf, glaube ich.
Travis ist mit Backrooms jetzt, also mit dem Deluxe-Song 4-mal drauf, ja.
Nee, davor auch schon,
oder? Davor war er auf Crush, hat er aber auch nur so ein paar Adlibs.
Genau, Crush, Philly
und Wake Up Filthy.
Und Charge Them Hose Fee.
Oh ja, er ist 5-mal drauf jetzt mit der
Deluxe. Ja, genau.
Also, stimmt. Ne? 5-mal Travis, 3-mal
Kendrick Lamar.
Gewisser Artist, der am Super Bowl gespielt hat, den ich auch ein bisschen mag.
Future ist ja auch.
Future ist 2-mal drauf, Charge Them Hose Fee und Trim.
Lil Uzi
hat 2 Gastauftritte.
Ty Dolla $ign ist mit drauf.
Ty Dolla $ign und Thugger sind mit drauf auf einem Song.
Und Skepta.
Und Skepta
hat aber mal wieder Skepta einen Verse. Hatte er schon auf
Dylit, auf genau. Lean For Real, einer der besten Songs auf Dylit. Deswegen folgerichtig, dass Skepta hier nochmal seinen Schein bekommt auf dem Riesenprojekt. Also Features, der hat halt ein paar zu oft drauf, so muss ich ehrlich sagen. So vor allen Dingen war ich ein bisschen enttäuscht von den Travis-Beteiligungen auf dem Album. Das habe ich vorhin noch vergessen bei The Weeknd Album. Sein Feature auf dem The Weeknd Album, eines der besten Features von Travis.
Ja, aber da hat es mich irgendwie gestört. Ja, ich verstehe das, aber da hat es mich gestört, dass der Song so Travis-mäßig dann wurde irgendwie. Das klang
die zweite wirklich, Hälfte.
Dann, ja, genau. Ja. Das klang so richtig, das hätte auch auf
Utopia sein können. Hat mir aber sehr gefallen und viel besser als seine Beteiligung hier. Bei Crush ist es cool, weil da macht er nur so ein paar Adlibs.
Bei Pitchfork haben sie geschrieben, Travis Scott wäre eine Präsenz und eine Persönlichkeit auf dem Album. Finde ich ein bisschen zu hart,
ist weil ich dir ehrlich sagen muss. Ist schon hart und ich bin ein riesen Travis-Fan, aber
weiß,
auf dem Album...
Ich fand ihn bei Philly cool und ich sag dir alles, ich fand ihn auch nicht schlecht bei Charles im Hose 4. Aber ich glaube, da macht der Beatty die
Philly Hauptarbeit. Philly ist tatsächlich einer der Songs, wo ich sagen würde ich schon fast skippen.
Damn, ja, okay, crazy. Ich fand den ganz cool.
Aber ja...
Warte mal, bevor wir in die einzelnen Songs reingehen, ich will nur mal sagen, und das ist mir aufgefallen, das ist das erste Album von ihm, was keine Transformation im Sound darstellt. Weil bisher war jedes Album immer ein anderer,
neuer Sound. Er hat sich immer ein bisschen neu
gepusht. Und das Album wirkt eher so ein bisschen wie, also als würde Cardi alles bündeln, was er je war in einem einzigen
Werk. Das hatte ich immer getweetet, das fühlt sich an wie so ein Best-of von seinen letzten Projekten und dem, was er jetzt aktuell macht. Und es hat auch durch die Länge und durch die Präsenz von DJ Swamp Izzo sehr großen
Who the fuck it is?
Sehr großen Mixtape-Charakter.
Ja, auf jeden Fall. Auf
was
jeden
aber Fall. Fire ist.
Ja, ja, es hat viel mehr Mixtape-Charakter. Es ist halt überhaupt weder linear noch diszipliniert. Es ist eigentlich ein bisschen so ein musikalischer Fiebertraum.
All
so
over the place.
Ich find's aber interessant, ich hatte das auch irgendwo gelesen, man könnte Cardi auch auf diesem Album, weil er immer wieder so Throwbacks auch hat, soundmäßig, wie, als wären das so Taylor Swift-Epochen, weißt du, sie hat ja auch ihre Epochen, so, ja. Weißt du, so, mit der hat ja die Eras-Tour, ne, die riesen
Eras-Tour. Songs of the Dilute Era, Songs of the Red Era.
Kenn ich mich ja jetzt gut aus, die Eras-Tour und da hast du auch natürlich, ne, das Soundcloud-Kid, also das Soundcloud-Cardi, dann hast du Mixtape-Star, so ein bisschen mit dem Self-Titled, dann hast du Mosh-Pit-König-Era von Die Lit und dann hast du natürlich den Rage-Rap-Dracula so auf Whole Lotta Red.
Den
so,
das, Vamp.
Genau, den Vamp und da hast du alles, alle diese vier Sachen hat er aber hier irgendwie wieder eingebaut, was ich cool finde, weil ja auch musikalisch auch immer wieder Throwbacks sind, ne? Du hast dann auch Songs, ich greife das schon mal vor, wo so Beats genommen werden, die hätten auch 2008 oder 2013 auf einem Deadpiff-Mixtape sein können. So Sachen wie dann, wie Radar zum Beispiel.
Der Metro-Beat.
Genau, der Metro-Beat.
Metro.
In the backyard. So hot, hit the radar. Stepping in Binkley, yeah. I got a gist off. Catch on the floor.
Auch Crank eigentlich so zum
es bisschen. Hat sich auch viel an diesen ATL-Trap wieder angenähert. Man darf ja nicht vergessen, Cardi ist ja wirklich aus Atlanta.
Das vergisst man immer,
weil sein Sound ist halt wirklich sehr weit entfernt von dem, was sonst so in Atlanta abgeht. Aber mit dem Tape oder mit dem Album hat er wieder so ein bisschen zu diesen Atlanta-Wurzeln zurückgefunden, was ich sehr cool finde. Und auch diese breite Palette an Sounds, da ist echt ein Traum so für mich wahr geworden, weil ich krieg von jedem Cardi, den ich sowieso feier, was dazu und wirklich aus jeder Ecke einfach geile Sounds.
Es ist halt so eine Karrierezusammenfassung in Echtzeit. Genau. Ne? Du hast dann die Variation von Trap Beats, du hast EDM-Elemente, du hast irgendwie zerhackte Melodien, du hast natürlich verzerrte Stimmen, weil Cardi ja auch damals im Sommer vor Whole Lotta Red, ja, ich glaube, das war damals im Sommer, wo er seine Baby-Stimme richtig präsentiert.
Baby-Voice, ne? Ja, mit Baby, Kid Cudi genau, und den ganzen Leaks.
Die Baby-Voice eigentlich dann, die mittlerweile Standard ist, ne, muss man überlegen, aber das hat er ja damals im Sommer 2020 erst richtig gestartet und der klingt hier auf jedem Track anders. Ne?
Das,
manchmal heiser,
danke,
manchmal
dass überdreht, du das sagst.
Manchmal wie ein
Cartoon-Character. Einer der Punkte, warum ich ihn so liebe, weil du weißt vor einem Song, beim First Listen war das schon wieder so wild, du spielst Pop Out ab und auf Crush hast du dann schon wieder was ganz anderes und dann wieder den Sound, dann wieder die Stimme, so du weißt nie vor einem Song, was jetzt passieren wird. Das ist anders als Future ist eine Legende, aber es ist anders als wenn ich mir ein Future-Album anhöre, wo ich weiß, okay, ich bekomme das in dieser Range und so wird das ablaufen. Bei Cardi weißt du es nie genau.
Es ist lustig, weil für mich ist es eine Stärke und eine Schwäche zugleich, weil zu einem ist es genau das, was du sagst. Wir sind es eigentlich immer gewöhnt, denselben Künstler zu kriegen, einfach mit seiner bekannten Stimmfarbe, an die wir uns gewöhnt haben. Also wir haben eine gewisse Sicherheit, aber wir haben keine Abwechslung. Cardi bringt dir diese Abwechslung. Gleichzeitig führt es aber dazu, dass ich auch nicht mehr weiß, wer er ist als Künstler. Weißt du, er ist
dadurch noch schwieriger
greifbar, weißt du? So, ich weiß dann immer nicht so, wer spricht gerade mit zu mir? So, es ist so, als wäre der Homie schizophren und würde halt wirklich in diesen 10 verschiedenen Stimmen.
Ja,
ist
crazy.
Ich mag das aber, wenn er diese fast glopp-galopp Kanye Donda-Stimme nimmt, mit diesem Hamanahanana. Wenn das so klingt wie so ein Japaner, der kurz vor Feierabend sich seinen Kaffee über die Hose geschüttet hat, weißt du? Oh, Shigandahanana. So, ich liebe das, geil. Wenn Cardi das macht. So, das ist wirklich, weißt du, so, wenn er so aus Versehen dann irgendwie das käufisch Terrarium umgestoßen hat.
Das ist absolut wild. Er hat ja auch diese
Terrarium vor allem,
weil Gott, Aquarium.
BG-san, Koifismasu nicht in Aquarium.
Oh man, er hat ja auch diese neue Deep Voice auf dem Album sehr präsent. Also was heißt neu, der hat sie ja auch schon vor 1-2 Jahren angefangen auf Songs so ein bisschen sehr wie Future zu klingen. Aber ich kann ihn immer noch unterscheiden, sagen wir so. Aber sehr geil, also kommt auf einigen Songs sehr krass. Vor allen Dingen auf den Singles, die vorher schon draußen waren, die ja nie offiziell released wurden, aber die er auf den diversen Kanälen gedroppt hat. zum Beispiel Evil Jordan oder Hood by Air, HBA, was ist jetzt?
Lass mal gerne ein paar Songs durchgehen. Wir können natürlich jetzt nicht Track by Track bei 30 Dingern machen. Ich muss aber eins schon mal vorwegnehmen. Und deswegen ist es für mich ein gutes, sogar eigentlich ein sehr gutes Album. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Für 30 Songs, und das ist irre, gerade bei so einem Künstler wie Playboi Carti, muss ich ehrlich sagen, einfach weil ich da einfach ein bisschen weniger Selbstkontrolle erwarte, so. Für 30 Songs hast du hier de facto keine Misses, was ich irre finde. Ich finde,
cool, das
klingt,
von dir zu hören,
das klingt hart, weil, also es klingt jetzt komisch oder falsch, weil ich würde trotzdem 10 Songs runternehmen, aber.
Ey, aber die Ratio aber selbst, 20 von 30 ist immer noch sehr gut.
Sehr, sehr gut. Aber selbst diese 10 Songs sind nicht beleidigend schlecht oder so, oder unfassbar langweilig. Mhm, es gibt ein paar, wo ich sage, okay, muss nicht sein, aber es gibt hier keinen Song, der für mich beim ersten Hören der totale Reinfall war, und das hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Ey, das ist Balsam für meine Seele, mein
Freund. Wirklich, nein, muss ich echt sagen.
Ich dachte schon, also ich habe schon gewusst, dass du jetzt so ein bisschen besseren Bezug zu Carti hast, aber ich hätte jetzt schon fast noch mehr.
Nee, also ich habe so ein bisschen gewartet auf den Moment, wo ich denke, oh hell nah, aber das ging sehr gut los, und ich würde sogar behaupten, also eigentlich die auch. Ich glaube, es ist sogar so die Back Half, die für mich ein bisschen so schwächelt.
Ah, okay.
Weil ich würde sagen, würde ich sagen, wirklich die ersten 20 Songs sind durchgehend stark, so mit zwei Ausnahmen. Ja. Und das hätte ich nicht gedacht. 20 fucking Songs, das ist irre für mich so.
Was waren so die Highlights so?
Pop-Out ist schon cool, dass es so ein bisschen aggressiv losgeht, aber es ist nicht mein Favorite so. Aber ich mag es zum Beispiel, dass er hier hart startet. So. Ja. Ich mag, wenn Alben mit einem Knall losgehen, weil die ziehen nicht dann rein. So. Ich mag das.
Das wird auch, denke ich, dann der Song sein, den er spielt, wenn er auf die Bühne springen wird.
Aber
da dachte ich dann direkt wieder, okay, Holla the Red Sound wird jetzt erst nochmal doch ein bisschen weitergefahren.
K-Pop finde ich sehr nice. Niggas don't like me. The bitch wanna fight me. My t-shirt on. So I won't get ugly. She fucking with a dime. I'm fucking with a mom. They talk on my summer. Wow. She talk on my son. I'm fucking with a bad little vibe. I mean, I love her time. K-Pop.
War ja vorher Killamine, war auch als Single draußen.
K-Pop und Evil Song. Jordan sind für mich so
gerade. Evil Jordan hat ein neues Intro bekommen, aber.
Sind für mich die Highlights in den ersten 5 Songs.
Ich feier Crush auch sehr, muss ich sagen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil am Anfang da wirklich nur Meet Crush. Und mit dem Chor im Hintergrund, so ein bisschen Donda-esque, würde ich schon fast sagen. Und sich das dann zu dem Part aufbaut, aber geiler Song. Aber ja, Evil Jordan.
Sowieso. Ja, wie gesagt, diese Kenny Adlibs auf Mojo Jojo haben mich jetzt nicht so abgeholt. Ich finde, Kendrick ist nicht schlecht auf dem Album. Ich finde nicht, dass er super harmoniert mit Carti, muss ich ehrlich sagen.
Ist schon ein bisschen random. Ich habe vorher mal gesagt, ich würde mir so eine Kollabo wünschen, weil das sind so zwei Artists, wo ich so erst denke, nee, passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber finde ich geil, wenn sich so zwei finden. Jetzt ist das vielleicht auch dem geschuldet, dass Kendrick gerade den Hype seines Lebens hat und Carti.
Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er dreimal da drauf ist.
Dreimal ist schon erstaunlich. Ja, ist schon, auf Mojo Jojo finde ich geil. Er macht halt auch nur Adlibs. So. Manchmal ist es vielleicht für andere cringe.
Wie gesagt, Philly hat mir gefallen. Ich mochte auch bei Radar diesen eben alten Trap-Sound, den vor allem Metro da drauf geholt hat.
Das war schon krass. Fast der erste, wo ich so am Anfang gesagt habe, okay, ist okay.
Dadurch, dass er nicht so lang ist, ist es wie so ein kleiner Throwback.
Das ist ja auch cool, das Ganze nochmal, um den großen Bogen zu schlagen, weil das fühlt sich nicht an wie 30 Songs, weil du viele hast, die 1,5 Minuten gehen, knapp über 2 Minuten. Das geht dann ein bisschen unter, dass es so viele sind eigentlich.
Rather Lie ist kein schlechter Song, aber der hätte hier nicht drauf sein müssen.
Rather Lie und Fine Shit.
Ja, beide sind nicht so meins, aber die sind halt nicht.
Feier eigentlich nicht schlecht. Beide auch, aber da ist ja das die Kontroverse, die ich vorhin angesprochen habe. Und Timeless, das trifft genau auf diese zwei Songs zu. Also da soll es angeblich so sein, dass nicht die kompletten Parts von Carti, aber gewisse Stellen, wo AI.
Mir geht's eher um den Stil, wo ich sage, ich könnte die runternehmen und das sind nicht mal schlecht. Die Songs gut, Fine Shit finde ich schon eher nicht so geil, aber bitch for me, double up, contact gang. Rather Lies ein bisschen zieht mich raus aus dem Album. Da finde ich zum Beispiel Timeless hätte hier mehr drauf gepasst auf dieses Album als Rather Lies. So.
Sogar fast beide gleich geil, weil Rather Lies fällt mir schon. Aber die zwei und Backdoor sind ja so ein bisschen die kleine, sag nicht R&B-Section, aber melodischere.
Bei
Section.
Backdoor ist doch die Kendrick-Hook drauf, ne?
Bei Backdoor ist die Kendrick-Hook drauf.
Die ist sehr
beste
gut.
Kendrick-Feature auf dem Album.
Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht, ja.
Der Song wurde ja auch schon mal geteasert, wie so ein paar von dem Album in der Insta-Story und da hat Kanye tatsächlich auch Producer Credits. Die beiden haben ja jetzt einen schönen Beef.
Ja, das stimmt, ja.
Aber da hat er Producer Credits und der Beat ist sehr geil und das ist einer meiner Highlights auf dem Album. Backdoor ist ein genialer Song.
Danach kommt für mich eigentlich der beste Stretch von dem Album, wirklich nur Banger after Banger, muss ich ehrlich sagen. Da war ich echt überrascht, weil ich dachte mir, okay, gut, jetzt nach 10 Songs mal sehen. Aber da ging es für mich erst richtig los. Ich finde, Toxic ist sehr nice. Ich weiß nicht, ob Beezy, ich glaube, Beezy fand den Skepta-Part so ass. Ich finde, dass die beiden Skepta sind für mich das beste Duo auf dem Album.
Sowieso fire und er hat einen coolen Part. I study the streets, how you gonna go to war with a genius? This ain't community service, but I came in with them street sweepers. Your boyfriend is a follower, why don't you come roll with the leaders? She told me she loves me, huh? Whoa, I told her I'm speechless, I'm the omen, heart is... und der Song ist sehr, sehr krass. Danach, Munion, finde ich cool. Ist aber nicht einer meiner Favoriten.
Ich mag, dass der so ein bisschen härter ist, der Beat. Und das gleich auch mit Crank so.
Das ist wieder was, wo ich sage, okay, da ist er all out gegangen.
Das ist wirklich
der Beat
Brecher,
ist absolut crazy.
Das ist seine wirklich ein Hook,
so Swamp Izzo hat er ja auch so immer mal wieder seine Shouts. Aber ich finde das so eigentlich sogar ganz geil. So, ich finde das sowieso seine Präsenz auf dem Album. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, wie es halt bei DJ Shouts so ist. Aber Kids, also dann habt ihr früher nicht die Deadpiff-Tapes gehört, so es geht viel, viel schlimmer. Swamp Izzo war früher auch auf
Dance 17. Nee, ich finde das geil, ich bin das gewohnt.
Wir sind damit aufgewachsen.
Genau, deswegen liebe ich das, wenn
Leute, die
DJs ein bisschen reinbrüllen, finde ich das todesnice.
Für Kids, die mit 15, 16 Whole Lotta Red gehört haben und jetzt Music hören, ist das vielleicht ein bisschen befremdlich.
Ja, aber das ist so Hype-Man-Shit.
Das gehört auch zu diesem ATL-Mixtape-Charakter, den das Album so ein bisschen hat. Und auf Crank ist es einfach cool. She blowin' minds, it's her little freak out. I told her, ho, show it up, cause you got a freak dope. Freak dope. Freak dope. Freak dope. Freak dope. Freak dope. Freak dope.
Ja, ich bin auch großer Fan von Charge Them Hose Fee. Ich liebe den Beat.
Too many haters can't fit in the room. Lure them, leave them all alone. Went past the trenches and went to the moon. Adventure, adventure, 2002. Pretty little model, no sprint through the crew. Chopping and proud of bitch, tying my shoe. Take off a link on the paddock, she go to the throat of the goat. You know how I do. Charge Them Hose Fee.
Charge Them Hose. Der fällt mir sehr auf dem Cardi-Album. Der Beat ist geil.
Ist hier auch Futures beste Performance, auch seit längerem generell, weil Kanye auch schon richtig erkannt hat, dass Future leider washed ist. So.
Ja, die letzten Projekte.
Es ist ein harter Satz, aber wirklich, die letztes Jahr, Homie hat über 40 Songs gedroppt.
Er hat drei Projekte gedroppt und ich fand alle mit. So.
Ja, das war.
Gab auf jeden ein, zwei Songs, die geil waren, aber.
Das war Katastrophe.
Das war wirklich nichts.
Das war geistkrank. Und dann kommt mein Lieblingssong eigentlich vom gesamten Album, das ist Good Credit. I'm seeing that hoe out the water. I'm seeing it came out late. Look at these diamonds, they water. I'm saying I don't wait for no pussy. The pussy on me, I'm a cutter. She trying to be part of my schedule. I told her, hoe, come back tomorrow. I've been feeling myself all day. Ich finde, Good Credit hat einen also, Good Credit ist schwierig für mich. Weil ich finde leider, dass die zweite Hälfte ein bisschen ruiniert ist. Good Credit ist für mich der beste Beat auf dem Album. Ich liebe den Beat. Ich liebe auch Cardis Vocal-Einsatz hier. Ich finde, das passt perfekt. Wirklich Arsch auf Eimer. Nur leider Kendrick hat es für mich ein bisschen ruiniert. Und ich meine das nicht böse, weil Kendricks Part ganz cool ist, aber
matcht es jetzt halt so 1A, wie es matchen soll. Also ich finde auf...
Cardi, my evil twin ist für mich... Also das war für mich so schlimm. Und ich verstehe jetzt, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin eben auf der anderen Seite, die Leute, die vor Cringe gestorben sind damals, ich weiß, das Thema wird immer wieder hochgeholt von mir, es tut mir leid. Die Leute, die damals gestorben sind vor Cringe bei der Drake-Line mit Girls Love Girls, ne? Mit dem I'm a Lesbian Bitch, Me Too. Dieses Gefühl, glaube ich, habe ich empfunden, als Kendrick was von My Evil Twin gesprochen hat.
Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass GNX bei dir schon so ein paar Cringe-Momente hervorgerufen hat und Kendrick jetzt aktuell sowieso nicht im besten Licht bei dir da steht. Das heißt jetzt nicht, dass du, wenn du jetzt GNX gefeiert hättest, diesen Part feierst.
Ja, aber wie gesagt, ich will ja trotzdem...
Du bist auch nicht der Einzige, der das sagt. Nee, viele Kendricks Contribution auf dem Album hätte jetzt nicht sein müssen. Für mich ist ein Mini-Traum in Erfüllung gegangen, weil es wirklich meine zwei
absoluten Lieblings... Glaube ich. Ich finde, wie gesagt, auf Backdoor macht er das viel besser mit einer unfassbar catchy Hook. Ja. Hier hat er im Part immer wieder... Also der Part ist stark, aber ich glaube, er versucht zu stark auf den Cardi-Film hier zu springen und deswegen wirkt das so ungewohnt, weil wir gerade halt wieder so ein bisschen nach einem Jahr, wo ich einfach auch ausgelaugt bin von dem ganzen Kendrick-Talk, wirklich müde das war ja auch die Diskussion die letzten Tage mit der moralisch richtigen und hohen Instanz Kendrick, der jetzt dann hier, weißt du, mit dem Frauenabuser Cardi Musik macht und dann Leute sagen, ja, aber er hat doch gesagt, ich bin nicht you're not your savior und so. Und dann so. Hast du dich ja aus allem rausgeredet, bitte, so, weißt du, und
Ich glaube halt persönlich nicht, dass Kendrick sich jetzt als große moralische Instanz sieht. Klar bringt er das in einigen Songs so rüber, aber GNX war ja auch teilweise schon ein Spaßalbum, wo er so ein bisschen mehr in die lockerleichte Richtung abgedriftet ist.
Ich werde jetzt nicht diese moralischen Diskussionen führen, weil das für mich Quatsch ist. Mir geht's eher nur um sein, dass er so ein, wie soll ich es denn runterbrechen? Er macht ein bisschen auf Vamp und ich finde das irgendwie, ich fühle mich da unwohl.
Ja, ich fand es auch bei Drake auf Her Loss, wo er, glaube ich, auch so eine Zeile in dieser Richtung hatte, ein bisschen cringy. Bei Kendrick, ja,
ich musste
auch ein bisschen die Fanbrille absetzen. Ist gut, Credit ist auch ein cooler Part, aber ich gebe dir schon recht, dass es jetzt nicht zu 100% matcht.
Und trotzdem ist es mein Favorite Song von dem Album.
Ja, ohne Kendrick wäre es.
Ja, würde es nicht. Oder vielleicht mit einer anderen Herangehensweise, weil ich finde, weil du Drake erwähnt hast, auf 1993, fand ich, haben die viel besser gematcht. So. Und da fand ich nicht, dass Drake unbedingt, Drake hat da nicht die Babystimme ausgepackt.
Ich meinte auch, als Drake auf Her Loss auf irgendeinem Part.
Ich weiß, er hatte eine Vamp-Line, die war komisch.
Ich fand aber tatsächlich auf dem Feature von Cardi auf Dark Lane Demo Tapes, ich bin kein Riesenfan von
dem Feature. Echt, ja, ich mag den Song sehr.
Das ist nicht trashig oder so, aber es ist schon ungewohnt und, na, aber.
Ich mag den Song sehr, den finde ich nice. Ja, I See You Baby Boy ist auch ein Brecher.
Bro. Oh, geil. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, der ist ja wirklich ein bisschen weird.
Der ist weird, aber ich mag diese.
Ich liebe solche
Songs. Ja, dieser samtige Beat, diese ätherischen Melodien, das ist fast schon poppig so, aber ich finde das geil. Ja, ich finde das geil. Das geht. Bro, aber vielleicht hat das auch wirklich was geändert. Ich höre das halt in so einem SUV, in so einer Kiste, habe ich das Album durchgehört und das knallt so krank rein. Hätte ich das wahrscheinlich dann einfach nur über AirPods gehört oder Kopfhörer, würde ich wahrscheinlich auch nicht hier das so loben, aber das hat so gebockt, das schallert, das ganze Ding wackelt, genauso musst du Musik hören, weißt du? So.
Das gibt dir dann doch schon mal nochmal einen anderen Eindruck von dem
Ganzen. Genau, dann kommt diese Wirkung von der Musik viel besser rüber. So, also wie gesagt, I See You Baby Boy ist für mich auch ein Favorite von dem Album. Auch Wake Up Filthy finde ich sehr nice.
Da finde ich den Travis-Part auch cool. Ja. Der beste mit, also finde ich persönlich. Also von den Travis-Parts auf dem Album. The hops on live, they telling lies while I speak. It's 005, we my time, living it weak. Hi. Pass me something, ease my soul. Two rotation round they go. Jumpin'.
Ja, das sind auch für mich so die beiden Sachen. Jumpin' also und Trim würde ich beide trimmen, wortwörtlich.
Ich finde es ja toll, dass Uzi und Cardi wieder Songs zusammen machen. Aber ich fand die ein bisschen leicht underwhelming. Also da hätte ich mir ein bisschen was
cooleres. Ja, ich meine, Twin Trim, der später kommt, ist ja eigentlich nur ein Uzi-Partner. Das ist ein
Uzi-Partner,
also, wo am 40 Sekunden lag zu lange auf der Festplatte.
Das ist für mich auch irgendwie kein Song. Also ich weiß nicht genau, warum der vom Album gelandet ist, aber
das,
gut.
Das war nicht so. Was ich aber liebe, ist Trim, Cocaine Nose. Also,
what the
Das ist so ein Banger-Beat.
Dieses Sample von, ja, ich glaube, Ashanti-Song war es, was die da ein bisschen verschneller
haben. Das knallt brutal rein. Und dieser
Beat knallt ja aber sowas von böse.
Das knallt unfassbar rein.
Also auch einer meiner Faves des Albums. Danach kommt der Song, den ich am ehesten skippe und den ich absolut displaced auf dem Album finde.
Da sind wir einer Meinung.
We
sind
Need
wir
All the Vibes klingt einer wie Meinung. So ein So Much Fun Leftover von Tugga. Und anscheinend ist es auch ein Leftover, weil es gab wohl eine Version, wo Gunna drauf war. Und Cardi hat sich gedacht, okay, Tugga ist free, TL Mixtape, Character Album. Na gut, müssen wir ihn halt irgendwie noch verbauen auf dem Album. Aber dann so ein Lucy zu nehmen und dann ein
Der Part passt null rein. Und
der ist so Song generic, das ist der most generic Song, den ich von Cardi je gehört habe.
Das ist Arsch. Das ist wirklich
Arsch. Das ist wirklich Müll.
Das war wirklich ein Skip. Deswegen jetzt kommt leider so ein bisschen dieser Endteil, das Enddrittel, was ich schwächer finde. Aber da sind immer noch ein paar Sachen drauf. Olympien finde ich sehr, sehr nice. Oh ja,
der hat mich ein bisschen an Die Lit Sound erinnert. Sehr geiler
Song. Olympien ist für mich vielleicht der beste von den letzten 10 Songs.
Olympien, so. Danach kommt halt auch ein sehr weirder Song, Opium Baby, aber den fand ich auch so hart.
Gefällt mir immer besser mit jedem Hören.
Das ist aber ein Grower, pass auf, so in ein paar Monaten gehört er zu deinen Faves. Der ist schon crazy und sehr ungewohnt, aber der macht einfach Spaß. Das ist so unique, was Cardi da macht.
Sag mal, bei also ja, auch Like Weezy ist
für mich like ein Skip. Ist so. Also das, okay, das ist hart, weil das ist, glaube ich, mein most played Song
von dem Album. Ja, sorry, nee,
Der ist schon fruity as hell, aber ich feiere den Tod.
Sag mal, bei This One Guarded ist da nur Future drauf? Oder das klingt ja wirklich fucking
es Future? Das ist Cardi Deep Voice, Ice Cat wie Future, ja.
Das ist irre, weil
das ist wirklich sehr
Future. Ich musste fünfmal gucken, auch bei Genius, ich so, da steht Cardi, ich so, hä?
Ja, nee, es ist schon Cardi. Ja, ich weiß. Das All Red, die Single hast du ja vielleicht auch gehört, ja. Die klingt ja auch sehr, sehr, sehr nah an
Future. Ich mag den Beat von This One Got It, der ist sehr nice. So, ja. Aber dann die Sachen, ja.
Walk ist okay, das ist auch kein Song, den ich jetzt öfter höre.
Aber Walk war, glaube ich, der auch so einen alten Trap-Beat hat, glaube ich, ne? Das ist ja auch so, der geht ja auch in die Richtung. Ja, genau, der klingt wirklich wie so ein Waka Flocka Mixtape.
Ist irgendwie
so
cool. Ist halt auch nicht Trash, aber kann man hören.
Ja, geht nur eine Minute 30, weißt du, da machst du in dem Sinne nichts falsch. Ne?
Genau. Also so. HBA war ja schon lange, lange draußen. Er war, glaube ich, die zweite von diesen Singles am Anfang, die er gedroppt hat. Nach wie vor ein geiler Song. Ich habe ihn halt Alter, schon 583 Mal gehört. Also habe ich ihn jetzt immer geskippt, weil ich ihn einfach schon in- und auswendig kenne. Aber immer noch ein geiler Song. Overly feiere ich auch. Ist auch ein kurzes Ding, aber ist hart. Auch mit Deep Voice sehr, sehr cool. Und das Outro, Southlander Baby, hat auch einen geilen Beat. What? Boah, also. South Atlanta, baby. None of the ops rich. We catch them on tits and hit them in the tits. Treating this hoe like a piss. Look like a dog to the whole bitch. Talking to all my hoes. You tell my tan, my name for Reese. I've been busting on this eye hole. She live in the six. I know it's a Reese. Niggas be popping in there. Catch me live. Puff. So kann man ein Album beenden.
Sind so, aber ich glaube, in diesem Mittelstretch sind meine Favorites so, aber wie gesagt, ich war echt
Da sind wirklich wenige Songs, wo du sagst, würdest du gar nicht hören.
Das nicht. Krass. Also das hätte ich nicht gedacht, hätte ich niemals gedacht. Da sind echt schon ein paar Brecher drin. Natürlich inhaltlich Sex, Drogen, grünes, toxische Beziehung so.
Habe ich am Anfang schon gesagt, man muss das Lyrische schon ein bisschen beiseite schieben. Manchmal ist ein oder andere lustige so Line bisschen, dabei. Aber Texte wird Cardi nicht mehr.
Ja, nee, das wird er nicht. Ich meine, klar, ne, Leute heulen rum. Ich kann es auch irgendwo verstehen, wegen der Gewaltvorwürfe und so. Weißt du, my bitch so bad, she can't even post online. Also die darf gar nichts machen. Die darf das Haus nicht verlassen und so, weißt du.
Ich schmunzel da so, aber klar, kann man das auch kritisch sehen, was er teilweise so von sich gibt. Aber sorry, die Musik geht so hart. Ich muss leider drüber wechseln. Dann hat er ja gestern sogar noch eine Deluxe in Anführungszeichen gedroppt. mit vier stimmt. Songs.
Stimmt, wo und die sind alle Banger.
Alle Banger sind, wo ich mich frage, was ist ein We Need, warum ist We Need All the Vibes auf dem Album und nicht FOMDJ oder
also Backrooms.
Also 2024 verstehe ich, wenn er die ganze Zeit 2024 sagt und das Album ist jetzt rausgekommen, okay. Aber Bro, dann hättest du halt mal dich beeilen sollen. Aber wie gesagt,
Different Day. Different Day. I just be styling this harshly. See ya. She never made it hard for me. See ya. I can't trust my ass. Like, how do I see? I'm in a hat. She's in a
Different Day.
Backrooms geht so hart.
Backrooms und
auch 2024. Fuck on my DJ. I'ma walk on stage, my ass on red, yeah, fuck what she say. I've been on the E-way, bitch come on the G-way. She wanna put on my chain, yeah, she wanna fuck up my DJ. Let it go like a relay, fuck up my phone, do days. All this money on B-Bay.
Also die ersten drei, die sind ja schon ewig raus und habe ich auch schon 800 Mal gehört und sind nach wie vor geil. Und Fuck on my DJ habe ich heute ungefähr 20 mehr Replays. Also der geht absolut dummy. Was ist das für ein filthy Beat? Die Beats sowieso durch die Bank. Geil.
Aber wie gesagt, ich würde 10 Songs cutten und dann würde ich die vier nochmal vielleicht gegen, also wenn du wirklich hardcore präzise bist, dann ersetzt du die, dann hast du einen
Boah, hast du immer noch 24 Songs und alle ballern.
Ja, naja, ich würde dann, ja, okay, nee, ich würde dann 20 haben und dann würde ich vier noch ersetzen, so ein bisschen. Aber dann hast du ein unfassbares Album trotzdem. Aber wie gesagt, es ist jetzt selbst in der Form, so unperfekt wie es ist, ist es ein sehr gutes Album, was ich jetzt nicht so gedacht hätte, dass ich das sagen würde.
Boah, das freut mich voll, sowas zu hören.
Ich finde aber immer noch, vielleicht so ein bisschen zu früh dafür, so wie rank mal die Cardi-Releases.
Boah, das ist ganz schwierig. Weil Music ist jetzt eineinhalb, fast zwei Wochen draußen. Es ist ganz schwierig, da immer zu sagen, ja, das ist jetzt dort und dort an der Stelle. Ich neige sowieso zum Übertreiben, wenn sowas rauskommt. Und ich habe das wirklich seit einer Woche nur gehört. So, wenn wir,
Homie hat es nach einer Stunde zum Album der Dekade.
Ja, mit genau, gefühlt. Ich bin dankbar, dass wir die Review heute machen, weil das hat mich dazu gezwungen, mal wieder ein paar andere Alben auch zu hören. Ich habe wirklich nur das gepumpt und das ist
krass,
ja. Macht so viel Spaß. Aber ja, rank mal die Diskografie. Also Self-Titled ist für mich schon die Nummer 4, auch wenn es ein echt kohärentes, gutes Projekt ist, aber glaube ich am wenigsten experimentell, obwohl es für damals natürlich trotzdem was Frisches war. Und dann wird es ganz schwierig zwischen Hold Out the Red Music und Die Lit. Ich kann mich da nicht wirklich entscheiden. Also ich würde Hold Out the Red wahrscheinlich schon über Die Lit ranken, weil es einfach nochmal diesen Aspekt hat von, ey, der hat hier wirklich was komplett Neues erschaffen und das muss man einfach mit einbeziehen. Deswegen ist wahrscheinlich aktuell Hold Out the Red schon noch auf meiner 1. Music und Die Lit, das ist schwierig. Ich glaube Music aktuell 2, weil einfach der Hype noch da ist. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich es in der Zeit sogar noch krasser als Hold Out the Red finde, weil es einfach diese breite Palette an allen Cardi-Songs mir gibt. Aber aktuell 2, 3 Die Lit, 4 Self-Titled, genau.
Würde ich genauso ranken.
Ja, cool, cool.
Würde ich genauso ranken. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so mal sagen würde über ein Cardi-Release. Aber
ich bin gespannt, ob es auf deiner Liste landet am Ende des Jahres. Also ja. Es kann natürlich noch viel Cooles kommen bis dahin, aber das wäre ja wild.
Ja, ich glaube, da müsste ich wirklich noch ein bisschen mehr persönliche Beziehungen aufbauen und die Songs wirklich öfter hören und dann richtig dann so den Weg dazu finden. Aber ich bin echt überrascht. Also das ist krass.
Sehr cool.
Ist krass. Ich finde, was man sagen kann, er hat nach 5 Jahren seine Fans nicht enttäuscht. Und das ist schon krass.
Na, er hat wirklich, da waren für alle was dabei. So.
Ich glaube, der einzige Genickbruch, aber das ist ja die Frage, was halt in der Zukunft kommt, ist, dass es halt mal nicht so ein komplett neuer Sound ist. So, ne? Aber
ich finde das wirklich gar nicht schlimm. Aber die Leute, die mit Hold Out the Red dazugekommen sind, die sind ja wirklich dann schon am Kritisieren. Ey, nee, das klingt wie halb fertig. Und er hat es jetzt gedroppt, weil er hatte ja Merch und so Boxsets und so schon vor ein paar Monaten angekündigt und die sollten rausgeschippt werden.
Aber halb fertig klingt das für mich nicht.
Und ja, angeblich hat er jetzt das Album schnell noch rausgehauen, damit ihm da nichts irgendwie durch die Lappen geht. Aber ich finde gar nicht, dass es halb fertig klingt.
Nee, das
so,
finde ich auch nicht.
Man kann darüber diskutieren, dass es zu viele Songs sind. Es sind fucking 30 Songs auf einem Album. Der Mann hat ewig an dem Album gearbeitet. Der hat sich ja, ich glaube, 3-4 Monate oder so in Paris anscheinend irgendwo in einem Studio dort eingeschlossen. Das hat er ja mal erwähnt. da ist auf jeden Fall einiges reingeflossen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt durchgängig die ganzen Jahre, die wir auf das Album gewartet haben, daran gefeilt hat, aber da floss schon genug Arbeit rein, um zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie rushed oder so. Also das ist es ganz sicher nicht.
Ja, ich denke, das wird bei dir Safe Contender für Album des Jahres. Der Mann will sich jetzt schon festlegen.
Ich kann mir jetzt schon schwer vorstellen, wie das noch getoppt werden soll, aber gerne, wenn irgendjemand das schafft, dann bin ich dafür ready.
Ja, wenn das Tasse Kaffee Remix Album kommt, dann wird es nochmal ein bisschen eng.
Dann wird es eng im Rennen um Album of the Year, aber aktuell, es ist zwar Ende März erst, aber das Ding wird in der Top 5 jetzt schon sein, das kann ich zu 100% sagen.
Und am Ende landet. Und Nav droppt am Freitag.
Nav also droppt, aber hat leider zuletzt wirklich.
Das letzte Album war wirklich Katastrophe, Müll, aber ich dachte, gedroppt. Da kam noch was dazwischen, aber das waren nur Singles, die alle scheiße waren.
Ach so, okay.
Das letzte Ding war Katastrophe, das davor war ein Meisterwerk mit Emergency
Tsunami. Emergency Tsunami war sehr, sehr cool und das danach.
Jetzt wird es auch Zeit eigentlich für ein gutes Comeback nach 5 Jahren. Das wäre Zeit. Album, ja. Was gut klingt, wäre nice.
Höre ich immer gerne rein.
Wer auch einen Contender für Album des Jahres gedroppt hat, ist die britische Künstlerin FKA Twigs mit ihrem neuen Werk Eusexua.
Mhm.
Ein ekstatischer Tanz zwischen ja, Körperlichkeit, Clubmusik und eigener Identität.
Da ist wirklich die breite Palette an allen Electronic Sounds drauf, die es so gibt. Du hast vorne Floor House, D&B, du hast Garage Sounds. Und das alles so ein bisschen mixt mit, ich weiß, sie hört das selber anscheinend nicht gerne, aber na klar, es ist irgendwie ein bisschen Alternative R&B.
Stimmt, hast du auch gelesen, sie war ja anfangs abgefuckt, wenn man gesagt hat, dass sie irgendwie alternativen R&B macht, weil sie meinte, das ist so typische Musikreviewer-Sprache.
Das kann ich auch verstehen, wenn
sie hat ja schon seit dieser LP1 extremen Wandel gemacht, musikalisch. Mhm. Auch natürlich extrem gefeiert in den alternativeren Kreisen, muss man sagen. Aber die Frau hat schon sehr faszinierende musikalische Kraft. So ein bisschen, das auch wieder runterbrechen, aber so ein bisschen durch ihre, ja, auch irgendwie Freakigkeit und durch ihr Anderssein.
Einfach
und durch ihre musikalischen auch Experimente, die sie macht, erinnert sie mich so ein bisschen an Björk. An diese Björk-Sachen, ja, okay. Weil Björk auch immer so auf den Alpen war und jedes Album gefühlt eine andere.
Und beides Kritiker-Lieblinge.
Genau. Beides immer eine andere Persönlichkeit, immer so ein bisschen ein komplett anderer Mut und auch so ein bisschen auch die, natürlich, ne, das ist ja sowieso ein Diskurs, den du halt auch viel hast in der Kunst und generell Gesellschaft mit was ist der Körper und natürlich auch die ganzen Transidentitäten, die du hast und dieser Wechsel von Körperlichkeit, ist es immer dann wirklich ein konstante Einheit oder befindet er sich immer im Wandel? Björk hat ja auch nicht unbedingt mit irgendwie Trans-Sachen gespielt, aber ja sich immer wieder inszeniert, so mit Veränderungen, weißt du, da gibt's ja auch Cover, wo sie gefühlt ein halber Roboter ist und ja. So, also diese Veränderungen und diese Weiterentwicklung und vom Fleisch zu Mechanik und so, und das macht FKA Twigs auf ihre eigene Art auch.
Der Vergleich ist passend, definitiv.
Es ist am Ende des Tages schon wie alternative Clubmusik in dem Sinne. Auch der Name Eusexua, sie hat gemeint, also selbst gemeint, das ist ein Bewusstseinszustand. Das wäre also jetzt beschrieben als den Moment unmittelbar vor der Inspiration, vor der Lust oder Klarheit, eine Art innerer Orgasmus. Okay.
Okay, kann man erstmal so stehen lassen.
Und für sie ist es aber auch, das ist vielleicht greifbarer, a love letter to how dance music makes me feel.
Ja, was wollte ich sagen? Sie hat es nicht als klassisches Dance-Album angelegt, sondern wirklich, welche Gefühle Dance-Music in ihr auslöst. Und das transportiert sie auch ziemlich gut rüber.
Extrem muss ich sagen. Gutes Album. Wirklich extrem also gutes Album, unfassbar point, reich produziert.
Das sind das 11 Songs, glaube ich. Mhm. Sowieso ein Fan von, nachdem wir 30 Song-Album gesprochen haben, aber solche kurzen Projekte, die wirklich on point einfach ein Konzept haben, feiere ich extrem. Und ich muss sagen, auf dem Album gibt es auch kaum einen Song, wo ich sage, der gehört da nicht hin. Du hast auch gute Abwechslung drin, obwohl natürlich das Dance-Theme präsent ist. Du hast aber auch Songs, die so ein bisschen ruhiger anfangen, zum Beispiel so wie Sticky, was einer meiner Lieblingssongs auf dem Album ist, der erst so als Ballade mit so seichten Piano und hauriger Stimme losgeht. I'm tired of messing up my life with overcomplicated moments and sticky situations. sich dann in der Bridge mit so Vocal Samples immer weiter steigert, bis es am Ende ist schon fast eine Art Dubstep-Song ist, ohne mich jetzt bei Electronic groß auszukennen, aber sehr, sehr interessant. Einfach eine Künstlerin, die Kunst wirklich noch ernst nimmt und auch einfach schafft. Das hört man in jeder Phase in diesem Album drinstecken und es hat mich von Anfang an begeistert.
Ich finde den Titeltrack extrem gut, ne? Diese eigentlich fast schon Eurodance-Vibes mit so einem spirituellen Unterton, gerade wenn sie auch gefühlt ins Nichts, dieses hauchige, also so, als würde sie in irgendeiner alten Burg stehen und dann dieses You sexual so hoch geht, das ist übst haunting und so richtig unheimlich fast schon. Ja. Und auch so Sachen wie Perfect Stranger, wie so ein Garage Beat, den du da hast,
wo sie über
kurzzeitige so Begierde singt und es sind sehr interessante, gut gemachte, zum Teil auch auf eine komische, also auf eine, wie soll ich sagen, ungewöhnliche Art und Weise catchy Songs. Mhm. Ich muss das Album auch noch ein bisschen öfter durchlaufen lassen. So, ich habe da noch nicht so die Zeit gehabt, das mal so richtig mich darauf einzulassen. Ich habe es jetzt 2-3 Mal gehört, so, aber.
Oh, glaub mir, das wird noch mehr grown.
Ich glaube, das wird
noch mehr. Weil ich habe es auch, als es rauskam, FK Twix, ich habe die schon sehr gefeiert, aber habe jetzt nie so ganze Projekte am Stück gehört, muss ich sagen, obwohl sie anscheinend wirklich eigentlich eine gute Diskografie hat, muss ich noch einiges nachholen. Vom Vorgängeralbum habe ich die Single mit The Weeknd sehr gefeiert, Tears in the Club. Get you out of my hips, my thighs, my hair, my eyes, my late night cries. I wanna take my clothes off, wanna touch my hips, my thighs, my hair, not yours, all mine. Yeah, wanna dance you out of my, gotta dance you out of my hips, my thighs. Das war hart. Das Album an sich hat mir dann nicht so super zugesagt, aber das hat mich von Anfang an gecatcht. So der Zeit war auch noch nicht so viel draußen dieses Jahr, was irgendwie interessant war. Mhm. Und sie hat es wirklich geschafft, dass ich da eine Woche fast nur das Album gepumpt habe. Jetzt ist es wieder durch andere Releases ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber jetzt, wo ich es wieder im Zuge der Review gehört habe, kann ich nur Gutes über das Album sagen. Und das wird auch hoch am Ende meiner Liste mit erscheinen, da bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Da sind einfach zu viele interessante Sounds drauf.
Safe. Also das ist auf jeden Fall für alle, die es nicht gehört haben, eine Empfehlung. Ich hatte es vorhin ja so ein bisschen beschrieben, auch mit diesem Vergleich mit Björk und eben dieser Körperlichkeit. Ich finde, und der Roboter, lustigerweise, ich hatte es jetzt mal rauskopiert, so ein paar Stimmen von Pitchfork. Mhm. Jetzt lese ich das aber hier zum ersten Mal, das ist lustig. Pitchfork hat selbst gesagt, ihre Stimme liegt irgendwo zwischen Kate Bush und einem Cyborg. So, also da hast du auch so ein bisschen diese Rolle. Ich hatte es nicht gelesen vorher, aber ich habe es rauskopiert, so ein paar Stimmen zum Album. Aber genau das meine ich. Also das ist auch der auch Kate Bush-Vergleich passt gut so. Gerade bei dem Opening You Sexual, das klingt so, als könnte es von Running Up the Hill sein von Kate Bush, wo sie auch so diese Momente hat, wo eigentlich der Beat aussetzt und sie dann so
in dieses
hohe Falsetto reingeht. Ja.
Dieser Style dann auf solchen Electronic Beats, das scheppert einfach.
Am selben Tag wie You Sexual kam auch ein anderes Album, die Grenzen der Rap-Musik sprengt, und zwar Can't Rush Greatness von Central C. ich sag's mal so, wir müssen jetzt nicht crazy groß viel drüber reden. Ich mag Central C. Ich finde, der Homie ist einer der fleißigsten Künstler da draußen, aber man muss auch wirklich sagen, sein musikalischer Output auf Longplayern ist wirklich fast durchweg enttäuschend.
Es ist einfach,
da war die meiste Konstanz, die er je hatte, auf dem Kollabo-Projekt mit Dave, fand ich.
Ja.
Und da waren es 5 Songs,
das weißt du?
Vier Songs, keine Ahnung.
Und auf Albumlänge kann er einfach nicht überzeugen. So, es sind immer wieder geile Singles dabei. Und
auch Band for Band waren Banger.
Der kann noch
rappen. Der Beat ist geistkrank. So, produziert von Gennaro, der immer die Luciano-Sachen macht. Der Beat ist ein Brecher und der Song geht auch hart rein. So, aber mehr als die Singles ist es dann einfach
nicht. Ich habe es bei Reese gehört und danach
nie wieder
reingegangen.
Auch, ich fand Now We're Strangers
und
Truth in the Lies mit Lil Durk, was dann auch nochmal eine Auskupplung war, die fand ich wirklich cool, die beiden Songs. Every time I'm opening my mouth, it's like a poem. Broke my baby's heart and now she partying and hoeing. If I had a pound for every time I made her cry,
Over a couple years, then I could probably buy a Boeing. I paint a perfect picture of myself, it was a lie. She put my business on the net and now my true colors showing. Say your skin's breaking out because I caused you stress, then you left.
Aber auch CRG mit Dave war ein bisschen enttäuschend. Auch der auch hier GPB, also Pound mit 21 Savage, das.
Stimmt, ja. Na, der war okay, aber das Album
aber hat einfach nichts, was irgendwie. Aber sonst ist wenig hängen geblieben. So, ich lese und höre Gen Z Love und hab dann keinen Bock mehr irgendwie, weißt du? Das ist dann, und das tut mir leid, weil der Homie aus Cover sieht auch sehr, sehr fly aus. So, das ist
ja,
cool. Und
definitiv. Ich habe da auch ein bisschen was erwartet vor dem Album, ja, so, weil die letzten Singles halt echt cool waren und ich gedachte, jo, jetzt kommt wieder ein cooles Projekt von ihm.
Ich bin ja der Erste, der auch Alben, wo es eigentlich nur ums Flexen geht, feiert. Aber ich muss ehrlich sagen, bei einem Central C zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere brauche ich einfach ein bisschen mehr. Weil es ist.
Es hat er halt schon in der Form zwei, dreimal in Albumform abgeliefert.
Wie soll ich denn das es ist oberflächliche Oberflächlichkeit. Weißt du? Mhm. Drake kann flexen, aber gibt mir irgendwas damit, weißt du? Selbst wenn es nur irgendwie ein lustige Line ist oder vielleicht ein kleiner, Business-TikTok-Leute würden sagen, ja, ich hab hier Motivationstipps bekommen, aber weißt du, was ich meine? Du kriegst ja wenigstens irgendwas mit dabei. Richtig. Entweder ein Schmunzler oder eine Mut oder irgendwie eine Inspiration irgendeine oder sonst Emotion was, irgendwas kriegst du da mit. Oder selbst bei 50 oder Cameron oder so, aber hier ist einfach.
Nee, das hat mich
hier
auch.
Hier ist es oberflächliche Oberflächlichkeit und das hat
mich auch
für enttäuscht. Einen Listen gereicht und das war's.
Das ist, so. Ist schade, aber nee, der ist einfach kein Albumkünstler.
Wer das komplett in den Schatten gestellt hat, bei dem ich das auch nicht gedacht hätte im Jahr 2025, der eigentlich auch über nichts anderes außer über Geld machen und Ficken gerappt hat, ist der liebe Tiger mit seinem neuen Album Not Suited for Work, also NSFW. Not safe.
This album may not be safe or suitable for work, containing graphic adult content, pornography or profanity that may be offensive to a lame motherfucker like you. Bitch!
Yeah. Told her cry river, I got cash flow. She gonna have to give me dome like an astro.
Was für mich eine extremst positive Überraschung war. Ich war sehr, sehr zufrieden
als
mit dem Album.
Als Last King's Soldier.
Man muss natürlich sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich war großer Tiger-Stan in seiner Prime 2011, 2012.
Der lief aber auch hier überall.
Also auch in Amerika. Also ich war ja in Amerika, als er so wirklich so sein Hype losging. Weißt du, ich war dort, als gerade Rack City rauskam und so.
Dann hast du einen ganz anderen Bezug dazu.
Ja, und wie gesagt, ich bin ja großer Fan von dem ganzen Clubbanger-Dings und dafür
well ist Mixtape war genau, damals legendär.
Er hat auch immer nur auf eigentlich Mixtapes wirklich lang
brilliert,
also brilliert, wenn man das mal ernst nimmt. Alle seine Longplayer waren eigentlich
nicht unbedingt der Rede
maximal wert. Mit, ne? Also auch ich und die alten Sachen habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß noch damals Careless World war ja sein erstes Studioalbum und selbst das war enttäuschend. Dann hat's noch dieses Hotel California Ding oder so.
Stimmt.
Das war ganz okay.
Ich glaube, dann bin ich fast
das war ganz okay, aber dann gab's Sachen, die waren ganz schlimm, sowas wie Kyoto, dieses R&B Album, das war Katastrophe.
Ja, das ist auch so das Ding auf dem Album jetzt so die Sachen, die melodischer sind gefallen
echt
nicht
okay,
so.
Lustig, weil ich fand hier ist es ihm ganz gut
also,
gelungen.
Also die sind keinesfalls wirklich wack, aber mir gefallen dann doch eher die Banger, die am Anfang.
Ja, ich
die
muss,
ersten
ich,
drei.
Ich muss wirklich sagen, ich habe das auch nochmal mit Martez gehört im Weg nach auf dem Weg nach Polen, als wir gefahren sind. Das sind ja wirklich nur 45 Minuten, kann man sich gut geben. 17 Song, 45 rum, Minuten. Ja. Und ich finde, er hat hier und man ist, ey Leute, ist es klar, ne? Theoretisch, manche Leute würden nicht mal mit einer Knarre am Kopf zugeben, dass sie 2025 noch Tiger hören. Kann ich verstehen, ist okay. Der Mann ist ja auch eigentlich finito gewesen. Er hatte vor 6 Jahren sein großes Comeback mit
Taste, ne?
Mit Taste und Swish und so.
Aber
mit
der ging auch hart. Also
natürlich, das war
hat
noch,
den Sommer dominiert.
Ja, also mit er hat ja gefühlt D.A. Doman entdeckt, der ja wiederum dann den ganzen, die zweite Hälfte von 2018 und erste Hälfte 2019 dominiert hat mit seinen Beats. Auch hier der Song von Kodak und Travis.
Sie, genau.
Das war ja auch überall, weißt du?
Ja,
ich weiß
klar.
Nicht, wie Leute auf das Snippet ausgerastet sind. So.
Das war Stimmel-Syndrom, der Song
an
sich
war
war nicht
Snippet
so krass.
Snippet war geistkrank, vor allem wie die dort stehen und dort tanzen, weißt du?
Es war einfach dieser ganze Vibe, der das Ganze so...
Und da hatte, muss man auch sagen, hatte Tiger unfassbares Comeback in dem Sinne und auch Legendary, das Album, was damals rauskam, da war auch schon voll mit Hits, aber es war jetzt nicht wirklich... Ich weiß,
The Bar is Low. Aber ich würde wirklich sagen, das ist sein bestes Studioalbum.
Wow, okay.
Das ist wirklich sein bestes Studioalbum, weil ich finde, dass er hier wirklich wenig Schnickschnack, Besinnung auf seine Stärken. Er war nie ein krasser Rapper in dem Sinne, wirklich technisch versiert oder jemand, der dir was sagen kann. Aber ich finde, hier hat er eine super Mischung gefunden aus den klassischen Bangern, aus so ein paar härteren Songs, aus so diesem typischen West Coast Sound, wo er so Bay Area Anleihen nimmt. Selbst einige so R&B-mäßigere Sachen, aber so dieses Wody mit Lil TJ ist und auch Popstar, Stripper Girl und Wody. Might just go ahead and throw 40. Reading all your signs like a story. Gotta go and tell your man that you're sorry. Yeah, I know. You're a 10 girl sitting in the Porsche seats. Yeah, I know. Put your ass. Die sind catchy, Bruder, die sind wirklich catchy und ich finde, du hast hier für ein Tiger-Album, wo eigentlich immer Ausfälle drauf sind, recht wenige und das kann man sich entspannt 45 Minuten anhören und Spaß haben.
Ja, ich hab's auch.
Das ist alles, was ich von so einem Künstler und so einem Album möchte und gerade, du hast es gesagt, der Anfang ist extrem stark. Die ersten 6-7 Songs sind eigentlich nur Banger, so wirklich extrem gut.
Die ersten 3 sind sogar fast mit meinen Favoriten, so die gehen alle sehr, sehr hart und ich hatte auch überhaupt keine Erwartung. Ich habe auch ewig wirklich nicht mehr bei Tiger richtig reingehört. So, früher auch sehr gefeiert, muss ich sagen. So, war jetzt vielleicht nicht der absolute Mega-Fan, aber der hat Banger abgeliefert und das ist undeniable.
Natürlich.
Und für ein Album in 2025, wo ich wirklich mit absolut zero Erwartungen reingegangen bin, habe ich mir ein paar coole Songs speichern können. Also da.
Bro, in dem Versus raucht er die halbe Szene, aber ist okay.
Wenn er wirklich seine Hits auspackt,
in dem Versus ist es eng für sehr viele Leute. Es ist wirklich eng für viele Leute. Aber ja, Eden Safe ist so ein geiler Opener, auch irgendwie mit Snoop, der am Anfang redet. Kommt aber hart irgendwie, kommt geil.
Super cool,
so.
Super cool. Und
ich mag die Produktion, die Beats sind fire.
Genau.
So, auch Adrenaline geht richtig gut nach vorne. Was ich liebe, ist Gone. I ain't the same nigga that I was yesterday. 100,000 in a day, that's play. And it's gonna hit you when I'm not with you. Wonder will I still miss you. I'm acting up, city boys up, that's tough. How we both met, that was pure luck. Diamonds on your heart. Ja. Mit diesem Vocal-Sample, das kommt war so auch, hart. Das klingt eigentlich hart. Wie so eine neue Version von Breathe, von Fabulous. So ein bisschen, wie dieses Sample eingebaut ist in den Song. So ein bisschen rougher. Sehr, sehr gut gemacht. Und für mich der Favorite war diese Vorab-Single, die kam, Slave. Oh, yo, baby, get loose. And everything is consensual. Tell me how you want it. Wo er Britney Spears gesampelt hat. Ja. Das ist ein richtig klassischer Tiger-Club-Banger.
So, und geht, viel mehr brauchst gar nicht.
Nee,
so.
Geht richtig nach vorne. Und lustigerweise, der schlechteste Song für mich war leider Gottes der mit Lil Wayne. Das war die zweite Single. Pop It Off ist für mich der einzige wirkliche Miss auf dem Album.
Also cool, dass Weezy drauf ist, aber der war ein bisschen underwhelming, da gebe ich dir recht.
Ja, aber auch Twyami, ja, das sind ein paar Banger drauf. Also ich muss ehrlich sagen, Homie, also wenn ich das vergleiche mit Central Cee, das sind Welten für mich, echt. Mhm. Und die Songs höre ich auch gerne jetzt im Gym oder so, wenn ich dann GFU anmache oder so, das
geht schon. Dieser Mike Sherman am Ende auch super funny.
Ja.
Richtig cool.
Der hat auch so ein bisschen diesen Bay Area so ein bisschen so runtergepitcht Sound, finde ich feier.
Sehr gut gepasst. Also der Einstieg ins Album, da dachte ich schon, okay. Mhm. So, dann irgendwann kam ein paar Songs, die ich nicht mehr so gefeiert habe, aber mit dem Projekt, das war jetzt keine Qual, das durchzuhören. Das hat Spaß gemacht teilweise.
Was kam noch raus? 5 von Flair und Zart, CCN 5.
Kam raus, habe ich gesehen und...
Nicht gehört.
Okay. Ich bin ein ganz schlechter Gast, ich habe mich einfach nicht komplett vorbereitet.
Ach du, ist nicht schlimm, ich würde nicht das ganze Album
und
analysieren.
Ich will das auch nicht zerreißen oder so, weil, hey Flizzy, wenn er noch Bock hat auf Mucke und wenn es die Mucke ist, dann soll er das so machen. Bin ich halt leider raus, muss ich ehrlich sagen, war aber auch schon bei dem Album davor mit Susan Hengst.
Alles gut.
Aber nö.
Alles gut. Ich will nur sagen, und ich werde es kurz halten, so, ich war auch enttäuscht, weil ich lieber eben mir gewünscht hätte, dass er den moderneren Sound verfolgt, den er ja auch oft genug gut gemacht hat, muss man sagen, so, ne, die letzten Jahre. Aber das mag jetzt vielleicht für einige wie eine Entschuldigung klingen, so dass ich seine Entscheidungen entschuldige, aber am Ende des Tages, er wird 43 dieses Jahr. Wie sehr kann ich erwarten, dass er also macht er jetzt nicht mehr, ne? Also generell das, den Ton angeben, stylmäßig in Deutschland, ist klar, müssen wir uns nichts vormachen, aber wie sehr kann ich das von jemandem in dem Alter nach der Karriere erwarten, dass er das immer nach vorne pusht?
Ja.
Ob das jetzt der Rückgang zu, oder ja, diese Rückkehr zu dem alten Sound, ob das jetzt auch lukrativ ist, wird sich zeigen.
Aber das war, glaube ich, seine initiale Begründung, warum er das jetzt macht,
ich
oder?
Ich weiß, ja.
Weil es monetär dann für ihn besser aussieht.
Ich weiß, es ist zum einen auch ein bisschen Armutszeugnis für Deutschland an sich, irgendwie so, dass es nur so geht. Ich will es aber auch nicht Entschuldigung werten. Ist in Ordnung. So wie das Album ist, ich finde, der harmoniert sehr gut mit einem Saad zusammen, so, das hätte ich auch nicht gedacht, und ich bin wirklich mit null Erwartungen rangegangen und dafür wurde ich positiv überrascht. Das will ich einfach nur sagen.
Ist doch absolut okay.
Ich hatte meinen Spaß, könnte es zum Teil besser irgendwie produziert sein, gemischt, gemastert sein, auf jeden Fall. Haben die zu viele Singles released? Auf jeden Fall. Gibt's trotzdem Songs, die irgendwie mir dann am Ende trotzdem Lächeln auf die Lippen gezaubert haben, weil wenn du es einfach nur als das nimmst, was es ist, asozialer Berliner Sound im Oldschool-Gewand, ich glaube, besser wirst du es nicht mehr kriegen, wenn
ich
du das möchtest.
Ich habe auch echt so von ein paar Homies auf Twitter gelesen, die es sehr, sehr gefeiert haben.
Also ja, nee, alles gut. Es ist wirklich viel besser geworden, als ich dachte. Das Intro der Deutsche und der Libanese ist fire.
Du weißt, CCN ist Familie. Und weil ich mache und nicht drüber rede, hat mich jeder Zweite hier in dieser Szene. Und weil ich schieße und nicht überlege, CCN, der Deutsche und der Libanese. Yeah. Und weil ich mache und nicht drüber rede, hasst mich jeder Zweite hier in dieser Szene. Weil ich schieße und nicht überlege.
Sonne oder Mond ist überkrass. Schwarze Wolken ist geil mit kleinen Get Rich or Die Referenz in der Hook, okay. Und auch Sachen wie Trauma. Ey, ich sag's nur so, wie
hey,
gesagt,
das,
von zwei ist, Leuten, ich weiß nicht, ob Saad auch mittlerweile 40 ist, aber von zwei Leuten in dem Alter, Berliner Sound. Ist es okay? Und ich glaube, kein anderer Rapper aktuell, ob sie wollen oder nicht, wäre aber auch in der Lage, das so auf diesem Niveau zu machen. Und das ist auch in Ordnung.
Ja, dann kann man das doch für sich so stehen lassen.
Es ist auch in Ordnung. Es ist auf jeden Fall, was es nicht für mich ist, es ist ein Reinfall oder irgendwie, oder peinlich oder Cash Grab. Das hatte ich tatsächlich nicht bei diesem Album das Gefühl, dass ich bei anderen Deutschrappern oder anderen Deutschrap-Legenden schon seit 5 Alben habe. So. Und das will ich einfach nur sagen.
Ja, das ist auch ein Statement, was man abgeben kann.
Welches Projekt fast Some Sexy Songs for You die Show gestohlen hätte, weil es auch am 14. Februar herauskam, ist En Attendant Paphos von Vakra, einem meiner neuen Lieblingskünstler, vor allem aus Frankreich.
Und da bin ich wieder froh, dass ich die Review heute machen darf, weil das ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen und jetzt, wo ich es gehört habe, war ich begeistert. Also ist auch ein kurzes, knackiges Projekt. Ist ja, glaube ich, wie du gesagt hast, quasi nur der Vorgriff auf das richtige Album, dann,
genau.
Was erscheinen wird.
Ich habe auch einen Fehler begangen bei dem Jahresrückblick und bei all den Releases vergessen, A, das letzte Album, Studioalbum von ihm zu erwähnen und B, es zu platzieren, weil ich dir ehrlich sage,
es wäre mit drauf gelandet?
Es wäre sogar auf der 5 gewesen.
Oh, crazy, okay.
Und dass ich mir so einen Fehler passiert ist, ist wirklich schon peinlich.
Da musst du jetzt kurz noch ein bisschen scheuen gehen.
Und ich hätte es wirklich anstelle von Vitesse X reingepackt, was ich auch gemocht habe, aber Pygmalion heißt das Album, was letztes Jahr rauskam von Vakra. Das war so stark für mich, so gut. Ich habe es leider auch erst nach Release gehört, also nachgeholt. Aber das ist für mich so ein extrem gutes, künstlerisch geiles, catchy Ohrwurm-Album mit extrem vielen Hits, aber auch traurigen Balladen. Weil das neue Mixtape, was wir jetzt besprechen, das geht ja schon mehr in diese so doch schon so Zumba,
sehr sommerliche
Richtung. Genau. Das hier ist vielmehr ein Mix. Auch der Song hier, Les Mon Gorfier mit Luan, ist einer der schönsten Balladen des letzten Jahres. Das war wirklich ein Fehler meinerseits, weil das hätte wirklich auch bei mir Platz 5 erreicht.
Das ist crazy. So. Ja, nach dem Projekt jetzt und wenn du das so beschreibst, habe ich auf jeden Fall Bock, da auch nochmal reinzusliden.
Über Vakra ist an sich wirklich nicht viel bekannt. Dafür, dass er jetzt so einen Erfolg hat, ist das krass. Der Mann ist 95 geboren und bewegt sich immer wieder zwischen Auxerre, du kennst ja noch den alten Fußballverein, ne? AG Auxerre, zwischen Auxerre und Paris. Gerade als er angefangen hat mit seiner Karriere, wusste niemand, wie er aussieht. Da hat er so ein bisschen The Weeknd-mäßig geheim gehalten. Und viele Leute dachten auch, das war ja auch das, was du dachtest, dass es eine Frau ist.
Ich hab das angemacht so.
Und wegen seiner hohen Stimme.
Die Stimme kam rein. Ich dachte, warte mal, nee, ist das jetzt, ist es? Also ich kann nicht, ich war mir einfach nicht sicher. Aber es war spannend so, weil die Stimme wirklich sehr markant hoch ist. Klar, ich habe ein bisschen Hamza-Vibes bekommen, aber...
Absolut, er erinnert auch sehr an Hamza. So, als würde Hamza wirklich extrem noch mal eine Stufe höher gehen mit seiner Stimme.
Aber kommt sehr, sehr cool.
Aber der hat ein unfassbares Ohr für Melodien.
Hat mir durchgängig gefallen auf dem Album. Ich habe da jetzt auch gar nicht den einen super Standout-Track, weil das Projekt an sich so in sich fließt und wirklich
also Spaß macht. Für mich ist es Lango, den ich auch für meinen Bild-Post genommen habe, den Song, weil der unfassbar... Ich finde, die Produktion ist so clean und die Hook ist so ein Ohrwurm. Diable, j'ai tout fait pour qu'à la maison je ramène les lingots. Je veux boire un petit Monaco à Fontainebleau. Sans jamais être dans le radar de Federo. Mon petit bijou à moi, y'a quelqu'un qui peut m'appeler mon Ferrero. Auch diese Gitarren und dann dieses Shake, so, das ist geil. Das ist wirklich extrem gut produziert. Bigoudi finde ich sehr nice. Shake, c'est bientôt fini. Je fais le tour de la ville entière à bord d'une belle Lamborghini. Tu diras, il veut quoi l'assumer, jamais ce qui lui. J'ai toujours la tête froide, moi je suis pas dans les Bigoudi. Dans les Bigoudi. Shake, c'est bientôt fini. Und Tattoo, das sind so Sachen, die werden mich, also ich bin gespannt, wie das dann mit warmem Wetter kommt. Ich denke, die werden mich noch lange begleiten noch diesen Sommer.
Ah, Bigoudi stimmt, den habe ich mir auch als einzigen Favorit tatsächlich hier gerade noch markiert.
Bigoudi ist wirklich, dann, ist okay, wirklich geil. Okay, ja. Aber ich hatte auch überlegt, weil nochmal eine Einzelfolge zu machen, generell zu Wakra selbst und seiner Musik und auch noch zu Üski, der ja auch bei Buba im Dunstkreis ist, der auch im April sein neues Album droppen wird, der auch coole jetzt Singles Anfang gedroppt. Des Jahres extrem coole Singles gedroppt hat, vor allem God Bless, die fand ich fantastisch.
Hat mir auch am besten gefallen von
auch sein, der genauso hätte vielleicht auch einen Platz verdient gehabt letztes Jahr auf meiner Liste.
Hat auch ein Projekt gedroppt.
Ja, das war letztes Jahr.
Es droppt einfach zu viel, da geht leider mal was durch die Lappen.
Ja, genau, Anedonie kam letztes Jahr raus und ein auch extrem starkes Projekt. Also Songs wie Cardiac und so, Cicatrice, der hätte auch Top 10 verdient gehabt. Und der droppt sein erstes richtiges Album im April und da bin ich überlegen, ob ich für die neuen, ja, man jetzt mal so generisch zusammengefasst und kategorisiert, die neuen R&B-Stars Frankreich, die dann echt mit ganz coolem Sound, der so ein bisschen sehr atmosphärisch ist, so um die Ecke kommen, würde ich auch gerne mal denen eine Folge widmen.
Hat's auch definitiv verdient.
Jack Harlow, Single Set You Free, Banger. Absoluter Banger. War das die mit Banger. Doja? Nee, das ist die neue.
Okay.
Aber der Song ist übertrieben geil.
Okay, ist auch an mir vorbeigegangen. Das ist mies.
Das ist übelst, das ist richtig Bewegung drin und natürlich Vocal Sample.
Hat er sich eh schon gehabt, ja. Ja, aber Jack Harlow.
Aber ist wirklich, cool. No joke, einer seiner besten Songs überhaupt. Wirklich, okay, finde ich.
Dann
das ist muss ich
dann doch nochmal rein.
Clean gerappt, Beat ist übelst nice.
Wie kann sowas an mir vorbeigehen?
Also, da war ich echt, also Sosa hat das richtig auf dem Schirm gehabt. So. Ja. Ich mag Jack Harlow, finde den Homie cool. Ja, so. Aber genau. Der meinte, der Song ist überkrass. Und dann habe ich das gehört, hat er recht gehabt. Sehr, sehr nice. Ansonsten.
Sind wir schon fast so gut.
Genau, du sollst noch mal reinhören bei Men I Trust, Ikus Asinus. Oh ja,
ich hab's schon gespeichert. Ich muss wirklich wieder mal ein paar mehr Projekte hören. Also meine neue Arbeitsstelle, die mein Homeoffice jetzt gecancelt hat, die verhindert meinen Musikkonsum. Das ist so nicht in Ordnung. So, bald kannst du mich hier nicht mehr einladen, weil ich nichts mehr gehört habe.
Und Tate McRae, Revolving Door. Sind ein paar Songs drauf, die sind nice? Ja, ansonsten, das war's erstmal. Wir haben so ein bisschen aufgeholt, die größeren Releases. Also in der Breite vielleicht jetzt nicht das Überjahr, aber in der Spitze ist das schon.
Für die ersten drei Monate haben wir das schon.
Für die ersten drei Monate, Drake, Weeknd, FKA Twigs, Cardi.
Oh ja, da ist schon eine gute Auswahl und vor allen Dingen Alben, die wahrscheinlich das ganze Jahr über
ganz genau
noch eine große Rolle spielen werden ganz und am Ende vielleicht wirklich auf der Liste weit oben landen werden.
Ja, ich bin gespannt,
kann was so weitergehen, kommt, was die Spitzen-Releases angeht.
Aber für das, ja, zum 5. Jubiläum auf jeden Fall einige coole, interessante Releases, die wir jetzt bekommen haben.
Und vor allen Dingen den Kreis geschlossen mit den The Weeknd-Projekten, das ist doch perfekt.
Stimmt. Ja, ich hoffe noch insgeheim, dass wir vielleicht Ende des Jahres nochmal ein Amsa-Album bekommen oder so.
Das da würde ich jetzt auch nicht. Ach, kommt nicht AJ Tracy jetzt auch demnächst?
Stimmt. Gut, der hat uns ja auch 5 Jahre warten lassen, oder?
War das nicht 2020? 21, glaube ich.
Nee, es war 2020 kam Flu Game, Bruder. Glaube ich. Ja. Haben wir das nicht noch? Damn. Nee, du hast recht, vielleicht 21.
Ja, wir haben im März oder so gereviewt zusammen.
Stimmt, wir haben
21. Ja, doch, das ist auch schon ewig her jetzt.
Das gefühlt. Haben wir damals zusammen mit Hafti gereviewt, das weiß ich. Das war irgendwie März oder April war das
21. Bin ich auch gespannt, so Single. Ich fand die mit Georgia Smith sehr cool.
Ja, aber das hat mich ein bisschen nicht so abgeholt. So, okay. Ich habe ein bisschen Angst, weil Bro, Flu Game war so stark.
Das war schon super fly. Also da ranzukommen, muss er schon noch ein bisschen zulegen. Aber
der hat sich ja extrem viel Zeit gelassen, muss man auch sagen. Ne?
Also dann muss er jetzt schon zumindest was liefern, was cool ist. Also wenn jetzt ein Flop kommt, dann...
Ich habe letztens so einen auf IG, bei IG Reels und Remix gesehen, da hat jemand seine Vocals von irgendeinem Song auf Freestyler von Bombfunk MCs gepackt. Boah, das klingt so geil. So. Das ist schlimm, weißt du, sich von sowas catchen zu lassen, aber dieses Mashup war so...
Gibt's schon sehr harte teilweise.
Das war geisteskrank. Also
das ist auch einiges so in Planung, was noch kommt. Meine riesen Highlights, die kamen tatsächlich dann jetzt schon mit The Weeknd und Cardi. Aber ich bin gespannt, wer sich vielleicht doch noch einfallen lässt zu droppen. Ach so, nächsten Monat Bon Iver Album, das wird fantastisch.
Ah, okay.
Justin Vernon, mein Goat geworden über die letzten Jahre, was so diesen alternativen Sound Folk Indie angeht. Genialer Musiker und auf das Bon Iver Album freue ich mich sehr, auch wenn da schon die Hälfte raus draußen ist, aber das sind alles super Songs.
Komm mal, das geht schon in Todesart.
Das ist schon sehr
hart. Ich würde mir wünschen, dass es wirklich sampled und droppt.
Oh. Ah, okay, ist schon härter als die Single. Die gebe ich dir.
Das kommt schon todeskrank. Das ist wirklich Todesfeier. So. Also ich würde mir schon wünschen, dass er wieder ein bisschen mehr in diese Richtung geht und damit spielt, so, weil diese Sommer.
Es soll nicht zu generic werden.
Ja, diese Karibik-Songs so.
Mehr,
ich meine, ey, Georgia Smith ist ein cooler Feature-Partner und der Song hat schon so seine Runden gedreht.
Der lebt auch ein bisschen von Georgia, weil sie kommt da wirklich sehr cool auf dem Song.
Aber er hat einfach diese coole Delivery und das würde einfach, der muss einfach darauf setzen, dass er so ein bisschen, dass das rauskommt, weißt du, und nicht so diese, wir machen jetzt hier mal wieder so einen Karibik-Song, das fände ich ein bisschen, weißt du, das kannst du einem Wackra überlassen, aber AJ Tracy hat andere Stärken, die ich da gerne mehr
100%ig
sehen würde. 13. Juni 25, sehe ich gerade.
Das ist auch nicht mehr weit weg.
Das Cover ist aber kriminell scheiße. Das Cover ist kriminell scheiße. Was zur Hölle ist das?
Okay.
Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Scheiße. Das ist wirklich Asche, sie nannten ihn Knochenbrecher schlimm. So. Ach du Scheiße.
Ach, Jogger Bonito, stimmt, das war ja auch. Na gut. Aber gut, wenn wir mit nicht so super hohen Erwartungen rangehen, überrascht es uns vielleicht dann doch
wieder. Das stimmt. Naja. Flori, war es nice, danke. Hat
mich sehr gefreut.
Danke, coole Bro. Jubiläumsfolge.
Hat richtig Spaß gemacht,
wie auf immer. Auf jeden Fall, gute Releases.
Fängt gut an. Ich glaube,
du bist auf deine Kosten gekommen, auf jeden
Fall. Ich bin froh, da teilhaben zu dürfen und vor allen Dingen über wirklich Künstler zu reden, die mir am Herzen liegen, wo ich die Musik jahrelang schon extrem feier und das macht einfach Spaß.
Holst du die IM Music Merch?
Ich habe mir schon bestellt.
Wirklich? Bro,
und ich bin absolut ausgerastet, von daher hülle ich den Mantel des Schweigens rüber, was ich da im Cardi Shop gelassen habe.
Okay.
Aber ja, wird dann irgendwann 2028 ankommen bei mir und
stimmt,
dann ist das fire.
Ja, vielleicht gibt's da schon das nächste Projekt. Gut, Bruder. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugehört habt.
Es hat so Spaß
gemacht. Jetzt haben wir es hier. Gut, das verraten wir niemandem.
Nein, das war richtig low, aber egal.
den Handshake verkackt, aber das müsst ihr nicht wissen.
Komm, wir machen noch einmal.
Komm, aber dann. Na, weil das Problem ist, ich mache immer so und dann runter. Ja. So, ich mache immer so und dann, warte, und dann den. Diese Bewegung.
Ja, bei mir ist halt unterschiedlich so. Ich bin dann immer so ein bisschen.
Aber verschiedene Leute machen das anders.
Ja, ja.
Martez macht immer nur so. Aber das ist so deutsch, das ist so richtig, weißt du, ist ja noch in Ordnung, gibt es nichts Schlimmes, aber das ist halt so, weißt du, ich...
Nee, das ist schon smooth.
Ich sehe die Reichsflagge, wenn du mir so Hallo sagst, mit einem Clap. Und, weißt du, ja, ich weiß. Und die meisten, als ich damals Freddie Gibbs am Leipziger Bahnhof getroffen habe, Romy hat auch so gemacht und dann direkt den Slide runter und den Lock-in. So. Okay, und ich finde, das ist für mich immer noch die beste Version. Nee,
doch, sehe ich, gebe ich dir.
Und Ghetto Faust ist einfach...
Ist schon low.
Ghetto Faust ist, also.
Ich mach's halt aus Gewohnheit irgendwie immer noch manchmal, aber ja, nee, du hast schon recht.
Wenn eine Frau dir eine Ghetto Faust gibt, dann denkt sie, nee, ich sag nur, wenn du, nee, dann, nichts gegen das Mädchen, aber dann bedeutet das, dass sie findet, dass du auf einer Sex-Offender-List sein solltest, weißt du? Weil sie dir nicht Hallo sagen möchte. Wenn ihr, das ist ein Tipp an euch alle, wenn ihr eine Frau eine Ghetto Faust gibt, dann müsst ihr euer Leben überdenken. Entweder stinkt ihr oder ihr seht unfassbar grauenhaft aus
irgendwas
ist komplett schief gelaufen. Ich glaube, da seid ihr wirklich am tiefsten Tiefpunkt eures Lebens angekommen. Wenn eine Frau eine Ghetto-Faust gibt, es over.
Dann ist
wirklich
vorbei, Jungs. Echt, merkt euch das.
Wirklich, dicker Strick bei Obi. So, wirklich, echt. So, genau.
So, in diesem Sinne.
In diesem Sinne. The Weeknd tötet die Künstlerpersona. Wir beenden den Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für 5 Jahre Support. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Peace out.
Goodbye.